Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 327. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind André.
Moin.
Und Theresa.
Hallo.
Und wir besprechen heute ein Remake für euch aus dem Jahre 2006, nämlich das Remake zu The Hills Have Eyes. Aber bevor wir das tun, gibt es hier noch ein bisschen Nachrichtenlage, die es kurz zu besprechen gibt, aber ganz in aller Kürze. André, du hast gestern uns einen beängstigenden Artikel geschickt, in dem es um das neue Reboot von The Strangers ging und dass da ja ein ziemlich gefährliches, reales Spiel plötzlich dahinter steckt. Was hat es damit auf sich?
Ich hatte nur gesehen, dass zum kommenden Strangers, ja, Prequel oder was immer es auch sein wird, oder Reboot, was immer so, die wir genau machen wollen, gibt es gerade in den USA eine laufende Marketingkampagne, die mal wieder komplett bescheuert ist. Denn sie stellen scheinbar oder lassen Leute eben in den Strangers Masken, wie sie im neuen Film vorkommen werden, irgendwie Leute verfolgen oder stellen sich halt vor Häuser mit Überwachungskameras, damit es halt wie im Film dann Aufnahmen gibt, wie diese Gestalten vor Häusern stehen. Inwiefern das abgesprochen ist und so weiter, lässt sich natürlich nicht ganz nachverfolgen, ob es gestaged ist oder nicht. Aber wenn es nicht gestaged ist, was einige zumindest berichten, dass es auch einfach random bei irgendwelchen Leuten gemacht wurde, die nicht wussten, was da los ist, und erst im Nachhinein dann aufgeklärt wurde, dass das halt ein Gag, ein Stunt war, denke ich mir halt gerade in den USA nicht so clever unbedingt. Denn wir wissen ja, wie hoch die Waffendichte in diesem Land ist, was da viele tun, um ihr Property zu beschützen. Ich warte halt nur darauf, dass der erste Schauspieler dann in so einer Maske irgendwie abgeknallt wird. Von daher, bisschen gefährliches Spiel.
Stichwort Horrorclowns, da hatten wir das Thema
genau,
ja auch schon mal, ne? Sowas in dieser Art. Ja,
genau.
Das ist natürlich, prinzipiell ist es ja ein cooler Marketing-Stunt, so rein an sich, aber wenn es so ist, wie du es sagst, ist es natürlich echt brandgefährlich. Ich erinnere mich, ich glaube, für Smile gab es ja auch mal so eine Marketing-Kampagne, wo so auf Sport-Events und irgendwie sowas, irgendwie Leute, die diese Smile-Fratze gezogen haben, im Hintergrund zu sehen waren. Und es gab ja immer diese, das machen die doch, war das in Brasilien oder in Mexiko immer, wenn die da irgendwie eine Chucky-Puppe aus so einer Glasreklame rausgesprungen kommt, oder wie sie damals mit Samara gemacht haben im Fahrstuhl und sowas. Kennt ihr diese Videos, wo die Leute so erschreckt werden?
Ja.
Das ist, ich meine, auch gefährlich, ne? Kann man mal ein Herz im Fach kriegen, ne? Ich meine, wenn auf jemand, ich meine, wir sagen jetzt alle, wir haben keine Angst vor Samara, aber wenn du auf einmal in einem dunklen Fahrstuhl stehst, dann geht das Licht an und da steht jemand hinter dir, weiß ich nicht, alles, ein bisschen über die, wie sagt man, über die Stränge geschlagen, ne?
Mhm. Muss nicht sagen. Ja, also wenn man meint, aber kann halt da hinten losgehen.
Wenn 2014 Theresa auf Samara getroffen wäre, das wäre es gewesen für mich, glaube ich.
Davon mal abgesehen, finde ich das, also André, es wird ein Reboot tatsächlich. Sie erzählen einfach dieselbe Geschichte nochmal. Es wird eine Trilogie und die kommt komplett innerhalb der nächsten 12 Monate raus. Also es kommt jetzt Ende Mai kommt der erste Teil raus, im Oktober der zweite und nächsten März der dritte. Weiß ich nicht, ob das jetzt also ich habe da jetzt mäßig Lust drauf, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Geht so.
Ja.
Weiß nicht. Braucht das unbedingt? Nein. Kann es überraschen, vielleicht wie einen Pray at Night, der immer auch noch okay war. Mal gucken.
Ja, bin da auch eher so mittelmäßig angetan. Ich mochte The Strangers irgendwie ganz gerne. Aber ich finde, so Home Invasion kennt man auch schon. Und wenn sie es nicht schaffen, da irgendwie eine richtig gute Atmosphäre oder einen guten Twist irgendwie aufzufahren, oder was heißt Twist, einfach so eine Kleinigkeit, die das irgendwie von anderen Home-Invasion-Filmen abhebt, dann wird es halt auch schnell mittelmäßig und langweilig. Und das hoffe ich einfach, dass sie schaffen, da irgendwas Besonderes draus zu machen.
Ich bin eigentlich immer froh über jeden Horrorfilm, der irgendwie rauskommt oder ins Kino kommt. Und ich gebe denen auf jeden Fall mal eine Chance. Aber irgendwie so Besetzung Crewbesetzung, das sprach jetzt alles nicht so unbedingt dafür, dass das jetzt irgendwie ein großer Hit wird. Ein Hit wird auch nicht, höchstwahrscheinlich die Freitag der 13. Prequel-Serie, also E24, hat sich wohl, sind alles noch so sehr verdichtete Gerüchte, es ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber hat sich wohl aus dem Projekt rausgezogen und nun ist unklar, ob das Projekt überhaupt irgendwie fortgesetzt wird via Paramount oder ob das wirklich komplett gestorben ist. Da muss ich sagen, das war eine Sache, da habe ich ohnehin, André, schon so meine Zweifel gehabt, ob ich da wirklich eine Prequel-Serie zu brauche und ob das, ich meine, Freitag der 13. hat jetzt nicht die aller ausgefeilteste Lore und so weiter, aber wir haben ja halt schon ein paar Stakes, die da gesetzt sind, auch so historisch im Film, Jasons Ursprungsgeschichte und die seiner Mutter und so weiter, und ich weiß jetzt nicht genau, was sie da genau vorhatten, weil das soll ja irgendwie, wie gesagt, ein Prequel sollte es ja sein, aber gleichzeitig sollte Jason auch zu sehen sein und seine Mutter, und irgendwie, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was das gewesen wäre. Ich habe da schon wieder so ein Elevated-Drama oder sowas in Aussicht gehabt. Also ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen froh, dass das Projekt scheinbar gecancelt ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, als Fan natürlich hatte ich schon irgendwie Bock drauf und gespannt, was sie daraus machen, gerade was ja einfach auch die Serienqualität natürlich in letzter Zeit angeht, ne? Man hat ja sehr viel gesehen, auch gerade aus dem Popkulturbereich, das wirklich sehr gut war. Ein bisschen Hoffnung hatte ich, dass sie da irgendwie einen Dreh drauf finden, dass es irgendwie eine coole Retro-Serie irgendwie wird, dass sie diesen Charme hinbekommen, aber ja, klar, die Gefahr natürlich, dass es auch großer Crap wird, wird groß. Also vielleicht bewahrt es uns auch vor großem Quatsch. Das kann natürlich auch sein. Aber ein bisschen schade finde ich es auf jeden Fall trotzdem.
Ja, wir werden im Sommer, haben wir noch genug Zeit, habe ich gehört. Da können wir uns selber ein paar Gedanken über eine Storyline machen, glaube ich. Ja, Theresa, bist du traurig deshalb oder verzichtbar?
Also ich hätte eher das gesehen, als dass ich weitere The Strangers-Filme gebraucht hätte, weil ich eigentlich mit dem Freitag der 13. Film immer sehr viel Spaß habe, weil ich das Setting einfach gerne mag. Und entsprechend hätte ich mir das auf jeden Fall angeguckt. Also ich würde mir wahrscheinlich auch das The Strangers-Reboot angucken, so wie man sich am Ende dann doch fast alles anguckt, auch wenn man nur mittelmäßig motiviert ist, um up-to-date zu sein. Aber ja, wenn das gut gemacht ist, ich wäre schon auch interessiert dran gewesen, wie sie das aufziehen wollen und wie dramatisch das dann wird oder ob es doch irgendwie eher ein ja, lustiger, leichter Sommer-Slasher wird. Ich wäre dafür auf jeden Fall offen gewesen, aber für mich geht die Welt jetzt auch nicht unter, dass es nicht kommt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren in irgendeiner Weise dieses Franchise wiederbelebt wird, weil, naja, so lange ruhen die Sachen ja eh nie.
Mein Problem bei solchen Projekten ist eher, wie füllt man das, ne? Also wir gehen mal jetzt so rein theoretisch davon aus, das wäre vielleicht eine 8 bis 10 Episoden umspannende Serie gewesen, a 45 Minuten. Das hat irgendwie schon für mich die Scream-Serie damals kaputt gemacht, dass der eigentliche Horrorplot irgendwie gefühlt nur immer eine Minute pro Folge eine Rolle spielt und drumherum dann einfach sowas, so eine Soap-Opera oder so ein Pretty Little Liars Gossip Girl draus gemacht wurde, was irgendwie dann für mich dann überhaupt nicht zusammengepasst hat. Das ist irgendwie so bei so einem Projekt immer meine Angst, weil ich meine, Freitag der 13. die Filme, das werden wir ja wie gesagt im ganzen Sommer nochmal herausfinden, die Filme hatten ja schon Probleme, die Spielzeit irgendwie zu füllen. Also da stehen ja schon meistens 50% der Laufzeit irgendwelche Leute rum, kochen Kaffee oder bumsen rum oder sowas und haben sonst nichts zu tun da im Camp. Also wie willst du da denn eine Serie draus machen mit so einer Länge? Ne? Also
ich hätte halt ein bisschen gehofft, dass sie, dass es wirklich so ein bisschen Ash vs. Evil Dead mäßig ist, weil das auch funktioniert. Ne? Klar, Ash vs. Evil Dead hat natürlich auch eine deutlich mehr Comedy-Anteil, aber da waren die Folgen ja nicht so lang. Die waren immer so 30 Minuten und das wäre halt auch so eine ideale Länge, die ich hier gesehen hätte. So irgendwas um die 25, 30 Minuten pro Folge, recht knackig, was kurz erzählt ist, was mehr Fokus auf Atmo und so legt, als jetzt auf genau, was du sagst, irgendwelche herbeigezauberten Plots, die keinen interessieren, weil die da halt zweitrangig sind. Das hätte man, glaube ich, schon gut hinbekommen, wenn man das wirklich so sehr straight durchzieht mit kurzen, knackigen Laufzeiten.
Irgendwann machen wir mal noch ein Horrorserien-Spezial. Irgendwann ist es soweit. Ich habe jetzt mir vorgenommen, weil Turbine jetzt die ersten beiden Chucky-Seasons mir angekündigt hat für Deutschland. Die kommen ja schon nächste Woche raus und da werde ich da mal reingucken. Ich habe auch da dieselbe Befürchtung, die ich eben schon geschildert habe, dass es das gar nicht so viel Chucky gibt und mehr irgendwelche zwischenmenschliche Dinge dort passieren. Aber mal schauen, ich gehe da.
Also ich habe die abgebrochen.
Oh, okay.
Obwohl es sogar inzwischen besser geworden sein soll. Jetzt irgendwie eine der letzten Folgen soll auch ultra hart gewesen sein, wohl irgendwie. Also soll sich gesteigert haben, aber die ersten 4, 5 hatte ich geguckt. Und es ist halt schon echt, wie du sagst, es ist aus wie California mit ein bisschen Chucky. Ist halt schon sehr teeny, ne?
Ja. Mal gucken. Ich werde berichten bei Recent Scares davon. Ja, sind wir schon wieder direkt beim nächsten Thema. Es gibt noch mehr zu hören. Einmal, Theresa, es gibt eine neue Folge Alt F4, die du zusammen mit dem lieben René aufgenommen hast, den man ja aus dem Ruhe im Saal Podcast unter anderem kennt. Über was habt ihr da gesprochen?
Ja,
also ich weiß es, aber ich stelle die Frage jetzt rein.
Ja. Wir haben über Dead Island 2 gesprochen. Relativ spontane Idee. Deswegen jetzt auch so ein bisschen so eine zwischengeschobene Folge. Trotzdem nicht weniger qualitativ hochwertig, ganz im Gegenteil.
Hört.
Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte und wo es mich gefreut hat, diesen Spaß auch noch mal so in die Welt zu transportieren, in der Hoffnung, dass noch mehr Leute auch genauso viel Spaß haben werden.
Sehr gut. Ansonsten gibt es noch eine neue Folge Recent Scares mit den aktuellen Heimkino-Veröffentlichungen. Könnt ihr euch auch anhören. Und dann können wir auch schon fast starten. Nur ein kleiner Hinweis, weil ich es bei uns im Discord und ganz viel auf Twitter gesehen habe, dass Leute dort darauf hingewiesen haben, dass endlich einer unserer Lieblingsfilme hier von Devils and Demons, The Human Centipede 3, dass der jetzt nun digital in Deutschland auf Prime Video und so erhältlich ist. Da eine Warnung, der Film hat eine FSK-Prüfung bekommen, hat eine FSK 18 bekommen, allerdings nur in einer geschnittenen Fassung. Dort fehlen 10 Minuten. Das ist prinzipiell eigentlich eine gute Nachricht, weil der Film so schlecht ist, dass er um jede gekürzte Minute ist eigentlich positiv zu sehen. Aber in dem Fall, ne, wenn ihr den Film vollständig sehen wollt, müsst ihr weiterhin den Umweg über England oder Österreich machen. So. Unser heutiger Film ist The Hills Have Eyes aus dem Jahre 2006, produziert von keinem geringeren als Wes Craven, der damals ja auch das Original produziert und gedreht hat. Und er sah dann, ich glaube 2003 war das, als das Remake zum Texas Chainsaw Massacre in die Kinos kam, wie erfolgreich das war, wie das am Boxoffice abgesahnt hat und auch wie gut die Rezeption eigentlich war von dem Film. Und dann kam auch noch irgendwie das Remake von Amityville Horror und das kam ja auch relativ, also nicht ganz so gut, aber immer noch ganz gut an und hat ganz gut eingespielt, dass er sich dachte, Mensch, man könnte ja irgendwie auch Neuauflagen meiner Filme aus den 70er Jahren in die Kinos bringen und so kam er auf die Idee, dass er seinen Hügel oder seine Hügel der blutigen Augen nochmal neu auflegen könnte. Dasselbe hat er ja auch noch mit The Last House on the Left etwas später gemacht und ihm wurde dann der Film High Tension zugetragen von Alexandre Aja und von dem Film war er so begeistert, dass er sofort seinen zukünftigen Regisseur für das Remake seines Films dort sah und das dann auch in die Tat umgesetzt hat. André, wie ist generell deine Erfahrung mit dem The Hills Have Eyes Franchise, was ja durchaus, wir werden das Ganze am Ende der Episode nochmal ganz kurz durchdeklarieren, was ja auch ein sehr unbeständiges Franchise ist. Ne? Wir haben den Originalfilm von Wes Craven, wir haben dessen Fortsetzung, die unter großen Produktionsschwierigkeiten litt, die ja auch der Film, der auch heute noch dafür bekannt ist, dass es Wes Cravens schlechtester Film ist, aus seiner Sicht und auch den er am meisten hasst. Dann gab es noch einen Film namens Mindripper, der so, wird Theresa uns später noch was zu sagen, der so ein eher so ein Hills of Ice 2,5 ist und dann eben hier dieses Remake, dem ja auch ein Jahr später auch noch eine Fortsetzung nachgeschoben wurde. Ist das ein Thema, auf das du generell Bock hast, The Hills of Ice, oder dachtest du, boah, wir hätten noch ein anderes Thema heute nehmen können?
Also auf das Remake hatte ich Bock, weil, kann ich schon was nicht spoilern zwar, aber ich mag den sehr. Aber das Franchise an sich ist natürlich, sehr, wie du sagst, sehr durchwachsen. Ich habe das Original mal gesehen, kann mich aber kaum erinnern. Ist schon ewig her. Den dritten, nee, welcher ist der? Mindripper ist der zweite, ne?
Also der dritte.
Der dritte, okay. Den zweiten kenne ich nicht, den Mindripper kenne ich. Von dem hatte ich als Kind Angst, weil ich den mal früh im Fernsehen gesehen habe und habe mich da von dem sehr gefürchtet. Das nochmal als kleiner Funfact nebenbei. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, da ist ja also dieser der Mindripper ist ja so ein, ja, ich war irgendwie 7 oder 8 oder so.
Ja, okay, dann ist wieder fair.
Also ich glaube, ich hatte damals als Kind Angst vor diesem Gedanken, dass, also dieser, die züchten da ja so ein Wesen und das ist ja unsterblich. Und am Ende flieht das. Und als Kind hatte ich Angst, dass das Wesen mich jetzt holen kommt. Ja, das weiß ich noch. Mhm. Weil es ja unsterblich ist, heißt, es wird niemals sterben. Es wird mich ewig verfolgen. Ja, ja.
Das waren jetzt schon gefixt, dass ich den auch gucken muss.
Das waren meine Gedanken als Kind, ja. Aber kann mich auch sonst wenig erinnern, weil ich seitdem auch nicht mehr gesehen, wobei ich ihn sogar auf DVD sogar noch habe, glaube ich. Mhm. Aber ja, von daher, Franchise durchwachsen, nicht viele Änderungen an das frühere, aber das Remake finde ich immer noch auch eins der besten Horror-Remakes überhaupt. Schon mal vorweg. Und von daher hatte ich jetzt auf die Besprechung von dem auf jeden Fall Bock.
Sehr gut. Dann wirst du auch später am Ende der Folge noch ein bisschen was Lehrreiches mitnehmen. Dann erzählen dir Theresa und ich noch ein bisschen was zu den anderen Filmen. Aber
ich hatte auch noch kurz Anekdote. Ich hatte auch damals das Remake habe ich im Kino gesehen damals. Und ja. Der lief ja nicht in der Unrated, glaube ich, aber zumindest genau, in der ungeschnittenen Kinofassung. Die war ja auch schon relativ hart. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass irgendwie rechts neben mir ist bei der Szene, als sich dieser Tankwart auf dem Klo das Hirn wegballert, ist sie verschreckt wirklich aus dem Kinosessel gefallen. Die ist so runtergerutscht auf den Boden gefallen und weinend rausgerannt. Und ihr Freund war sichtlich genervt, ist dann hinterhergegangen, aber hatte eigentlich keinen Bock, weil er einen Film gucken wollte. Ja.
Oh Mann. Theresa, wie sind deine Vorerfahrungen mit dem Franchise?
Ich habe die tatsächlich alle geguckt, kann mich mehr oder weniger gut dran erinnern. Tatsächlich den zweiten und dritten Teil von dieser Originalreihe, wenn man sie dann so nennen kann, ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Am längsten her ist tatsächlich jetzt das Remake. Ich habe das relativ früh geguckt, wahrscheinlich einer der ersten 10 Horrorfilme, die ich überhaupt geguckt habe, und frage mich, warum ich das damals so gut weggesteckt habe. Vielleicht, weil ich nicht so ganz gerafft habe, was da passiert, oder weil ich das mit einer Freundin zusammen geguckt habe und wir viel nebenbei gequatscht haben. Keine Ahnung. Aber ich habe den auch tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen, also jetzt gut 10 Jahre wahrscheinlich nicht. Und habe den ja auch schon als eine der besseren Remakes bezeichnet, obwohl ich den jetzt so lange nicht gesehen habe, und habe mich dann auch jetzt zwischendrin gefragt, warum habe ich den eigentlich so lange nicht gesehen, und ja, habe da eine Hypothese zu, die ich später dann nochmal teilen kann, und habe dann irgendwann auch den zweiten Teil davon geguckt. Das ist aber wirklich, ja, wahrscheinlich 6-7 Jahre her. Ich habe den nicht auf Letterboxd gelockt, weil das war vor der Letterboxd-Zeit. Und ich weiß nur noch, ich fand den nicht gut, aber habe da jetzt auch eigentlich keine großartigen Erinnerungen mehr zu, also kann da jetzt auch nichts mehr zu sagen. Und habe jetzt ansonsten heute nochmal das Original und den zweiten vom Original geguckt, sodass es auch jetzt nochmal aufgefrischt ist.
Ja, ich bin auch bei André, dass das schon auch aus meiner Sicht eines der gelungensten Remakes ist und auch einfach ein Film ist, den ich sehr gerne sehe. Das Original habe ich auch vor ein paar Jahren mal zum ersten Mal gesehen. Es kam mir unglaublich langweilig damals vor. So hatte ich den auch in Erinnerung. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Dazu komme ich später dann noch zu sprechen. Den zweiten habe ich jetzt zum ersten Mal heute gesehen. Und den dritten kenne ich nicht, diesen Mindtripper. Aber jetzt, wo André seine Kindheitsalbträume geschildert hat, bin ich doch ein bisschen angefixt davon. Und das Sequel zum Remake, das habe ich damals auch gesehen, als es rauskam auf Blu-ray. Dazu kommen wir dann später nachher noch. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir in den Film ein. Aber bevor es soweit ist, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unsere tollen Partner von Holy haben ja gerade erst, wie ihr wisst, ihren dritten Geburtstag gefeiert und hoffentlich auch katerfrei überstanden. Falls nicht, empfehle ich da vielleicht ein Schlückchen Hydration an dieser Stelle. Aber davon abgesehen gibt es auch ein paar Neuigkeiten für euch, also für die Freundinnen und Freunde der Energy Drinks und des gepflegten Iced Teas von Holy, denn die entsprechenden beliebten Starter-Sets haben eine Überarbeitung bekommen, und diese Überarbeitung hat es in sich. So fliegt die Sorte Red Grapes aus dem Iced Tea Starter-Set und wird dafür um den seit kurzem erhältlichen Lemon Honey ergänzt. Sehr leckere, ein sehr leckeres Aroma. Beim Holy Energy fliegen dagegen Lion's Lemonade, Cactus Camel und Gorilla's Grape aus dem Starter-Set. Und dafür kommen dann Fruity Frog, Apple Alligator und Watermelon Whale dazu. Also aus meinem persönlichen Geschmack gesprochen sind das recht gute, sehr gute Änderungen. Ich freue mich darauf. Und gerade eben für Neustarter oder für die Holy-Trinker unter euch, die sich immer nicht so recht für eine Sorte entscheiden können, ist es nach wie vor eben die beste Option, die einzelnen Getränke und Aromen mal auszutesten. Hier hast du 7 Geschmacksrichtungen, jedes 2-mal vorhanden. Dazu gibt es einen Shaker, mit dem ihr das Ganze eben auch zubereiten könnt. Und das Ganze kostet dann 24,99 €. Aber wie gewohnt könnt ihr weiterhin unsere Rabattcodes Devils5 für Bestandskunden und Devilsdemons für Neukunden verwenden. Dann bekommt ihr noch einen ordentlichen Rabatt obendrauf. Und wir freuen uns auch darüber, denn damit unterstützt ihr auch eben diese Podcast-Produktion. Also schaut da mal rein. Alle Informationen, alle Codes, alle Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Programm. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und starten direkt rein in die Fakten zu The Hills Have Eyes aus dem Jahre 2006. Wobei, meine Frau hat mich vorgestern gefragt, woher eigentlich der Titel, der deutsche Titel Hügel der blutigen Augen kommt. Und ich habe es nicht rausgefunden. Ich kann es mir auch nicht herleiten. Mein Impuls war, dass der englische Titel sich so blöd übersetzen lässt, beziehungsweise auf Deutsch so blöd klingt, dass man sich überlegt hat, André, dass man einen noch blöderen deutschen Titel nimmt, um ihn hier rauszubringen. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Hast du eine Idee?
Ja, nee, auch, also ja, die Hügel haben Augen. Ne?
Also es klingt oder, erstmal, so kannst du zumindest keinen Horrorfilm verkaufen, glaube ich. Ne?
Genau, nicht so oder richtig. Muss es halt dann wirklich irgendwie dämlich umbenennen, irgendwie Beobachtung aus den Hügeln, keine Ahnung, irgendein dummer 70er Titel. Nee, ich glaube halt auch einfach, es musste irgendwas gefunden werden, was damals halt im Zuge der natürlich immer deutsch angepassten, ich meine hier, das Remake heißt ja auch einfach Hills Have Eyes, ne? Das wurde ja nur mit einem Subtitel in Deutsch dann ergänzt, aber das Original stammt hier aus der Zeit, dass alles übersetzt werden musste. Und man brauchte, glaube ich, halt wirklich irgendwas, was irgendwie zieht, was aber halt nicht ganz so albern klingt. Und
nicht gelungen.
Nicht gelungen, aber zumindest halt, ne, ich kann mir schon vorstellen, am Whiteboard dann irgendwie, ja, irgendwas mit, ja, blutig ist gut, blutig zieht, ne? So irgendwas klingt nach böse und Gewalt und von daher, ja, ich glaube, es ist eine einfache, ganz normale Marketingentscheidung gewesen, weil man irgendwas braucht, was in Deutsch halt zieht und was nicht, ja, weil der Originaltitel halt so 1:1 nicht zu übersetzen ist, hat man es dann abgewandelt, aber trotzdem immer noch ein komischer Titel bis heute, ja.
Der Film wurde produziert von Fox Searchlight und von Dune Entertainment, ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 von 5, auf der IMDb eine 6,4 von 10. Der Film ist am 10. März 2006 in die US-Kinos gestartet und in Deutschland 2 Wochen später am 23. März 2006. Der Film hat knapp 15 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit 69 Millionen Dollar eingespielt. Heute ist es mal wieder wichtig zuzuhören, also sowieso bei unserem Podcast ist es wichtig zuzuhören, aber wenn es um die Frage geht, wo könnt ihr den Film gucken, denn da ist tatsächlich nämlich was zu beachten. Wenn ihr eine Blu-ray von diesem Film habt, eine deutsche oder eine aus England, macht euch keine Gedanken, das ist die Unrated-Fassung, die komplett ungekürzte Version, könnt ihr euch reinziehen, gibt's auch als Mediabook zum Beispiel von 84 Entertainment, alles ungekürzt. Wenn es aber digital werden soll, ist Pech für euch. Gibt's nicht ungekürzt digital. Es gibt auf Disney Plus gibt's den Film, aber dort findet ihr nur die erheblich, also es ist zwar die ungekürzte Kinofassung, aber wie André von richtigerweise schon gesagt hat, war diese ungekürzte Kinofassung schon erheblich gekürzt. Ja, schaut da einfach vielleicht mal auf schnittberichte.com, dort könnt ihr das alles komplett nachvollziehen und könnt ihr dann auch sehen, dass es sich, dass alle Schnitte, ich glaube 31 an der Zahl waren es, sich auf Gewalt Sequenzen oder Momente beziehen und dass ja im Prinzip dort die Gewaltszenen eigentlich deutlich erweitert werden in der Unrated-Version. Also es ist die, kann man natürlich drüber streiten, aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall die empfehlenswerte Version dieses Films. Okay, der Film läuft 108 Minuten. Wie gesagt, die FSK 18-Version ist ungeschnitten, da ist auch die Unrated-Version drauf auf der Disc-Fassung. Eine Content Note, Theresa, Gewalt an Tieren, Gewalt an Kindern und sexuelle Gewalt habe ich mir jetzt hier notiert für diesen Film. Kannst du das ergänzen oder bestätigen?
Ja, ein Suizid gibt's noch.
Stimmt.
Also prinzipiell würde ich einfach sagen, für allgemein eher sensible Menschen, auch was Gore und sowas angeht, vielleicht einfach mal skippen den Film und vielleicht, je nachdem, wie man den Film sehen möchte, auch so eine ableistische Grundthematik damit, dass man halt hier ja fehlgebildete Menschen irgendwie hat, die oder Menschen mit Fehlbildung, die hier so den Horror darstellen sollen. Kann man so lesen oder nicht, aber wollte ich nur an dem Punkt auch nochmal mit einbringen.
Vielleicht ist für die sanfteren Gemüter ist vielleicht sogar die kürzere Kinofassung dann vielleicht eher dann noch eine Empfehlung wert, ausnahmsweise.
Ich glaube, für sanftere Gemüter ist auch die Kinofassung zu viel.
Okay.
Wäre meine Einschätzung.
Ja, alles gut. Wir haben hier einen Bodycount von 17 zu verzeichnen und können dann jetzt gerne einmal kurz den Spannungsfaktor und den Gewaltfaktor benennen. Ich bin, André, in Sachen Brutalität, muss ich sagen, in der Unrated-Version ist der schon ganz schön over the top. Ich finde, er ist jetzt nicht ganz so krass wie jetzt Ajars Film High Tension. Aber doch für eine amerikanische Produktion mit einem 15 Millionen Dollar Budget geht der schon ganz schön knackig in die Vollen. Deswegen würde ich im Rahmen dieses Kontextes schon fast eine 4,5 von 5 vergeben. Und in Sachen Spannung bin ich eigentlich auch relativ oben weit dabei. Also da würde ich auch eine 3,5 von 5 mitgehen. Gerade zum Beispiel die Sequenz, in der Doug später in dem verlassenen Dorf ist, um sein Baby zurückzuholen. Da sind schon echt ein paar sehr spannende Szenen mit bei, auch ein paar Gänsehautmomente. Und doch, also ich finde, da spielt er, kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob das Qualitätsmerkmale sind oder nicht. Aber ich finde, in diesen beiden Kategorien spielt er schon ziemlich weit vorne mit. Was würdest du sagen?
Brutalität auf jeden Fall. Sie ist aber over the top, aber sie ist nicht, wie du schon sagst, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel zu My Attention, sie ist nicht ganz so grausam, weil sie teils auch fast schon ein bisschen so Comic-esque wieder anschlägt, zumindest gerade im Finale dann, im Revenge-Part, weil sie da sehr drüber ist. Da ist sie nicht ganz so bodenständig, sag ich mal, aber natürlich gerade zum Beispiel auch der Caravan-Überfall ist natürlich einfach sehr, sehr drastisch. Ich würde da auf jeden Fall auch mitgeben, eine 4, würde ich sagen. Ich hätte eine 4 gegeben von 5 auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr explizit, wie du sagst, gerade für so eine US-Produktion, die breit im Kino lief und so. Deswegen, ich glaube damals so im Kino auch gerade, auch selbst in der Kinofassung hatte ich schon einige Leute, die sonst eher, auch wenn sie Horror gucken, eher Mainstream-Horror erwartet haben, doch teils vielleicht ein bisschen schockiert waren. Zumindest die Dame, die neben mir aus dem Stuhl gefallen ist, war's. Von daher, ja, würde ich 4 von 5 mitgehen und Suspense wäre ich auch so eine 3,5 auf jeden Fall. Gibt schon einfach die ganze Situation, ist einfach durchgehend beklemmend. Einfach, weil du ganze Zeit ja auch weißt, dass sie beobachtet werden und so. Und diese Anspannung, wann passiert was so, wann wird zugeschlagen und so, finde ich auch immer sehr, sehr anspannend. Also da wäre ich auch auf jeden Fall bei einer 3,5 bis vielleicht sogar 4 teilweise. Aber ja, 3,5 passt, glaube ich.
Theresa?
Ich finde es jetzt schon lustig, wie unterschiedlich wir den Film jetzt schon wahrnehmen, weil ich finde High Tension bei weitem nicht so schlimm wie diesen Film. Ich bin da bei der Brutalität auch bei einer 4,5 von 5. Ein bisschen so mit dem Gedanken von, ja, schlimmer geht immer. Aber ich finde den schon echt ziemlich heftig, auch zum Teil schwer für mich auszuhalten. Dafür würde ich den Suspense-Faktor runterdrehen und wäre eher so bei einer 2,5 von 5, weil der schon seine spannenden Momente hat. Aber der sich das, finde ich, auch immer mal wieder ganz gut verbaut, diese spannenden Momente, dass sie dann doch nicht mehr spannend sind oder auf Basis von ja unangenehmen Charakteren, die man nicht leiden kann, dann mir doch irgendwie egal sind oder sowas. Den würde ich ein bisschen runtersetzen.
Ja, ich finde, der hat halt diese Ausstrahlung, die jetzt zum Beispiel eben auch die Texas Chainsaw-Filme oder einige der Reihe für mich haben, es ist halt Terrorkino und ich habe gerade auch so durch den Score, durch dieses sirenenartige Dröhnen, was da öfter vorkommt, wird natürlich auch künstlich immer so ein bisschen dieser Thrill erzeugt, aber bei mir hat es zumindest gewirkt, aber ist natürlich komplett subjektiv. Ansonsten ja, wenn ihr gar nichts mit dem Titel anfangen könnt, wenn ihr so Filme wie Wrong Turn mögt oder eben zum Beispiel das Texas Chainsaw Massacre Remake, dann könntet ihr euch durch aus Hills of Ice aus dem Jahr 2006 mal reinziehen. Aber wie gesagt, mit dem, was Theresa schon gesagt hat, bitte beachten, ist der hier dann doch in Sachen Gewalt noch mal ein paar Kübel Kunstblut mehr auskippt als die eben von mir genannten Filme. Ja, André, wir haben hier Alexandre Aja als Regisseur in seinem ersten Film in seiner Post-High-Tension-Ära, die ihn dann nach Hollywood verschlagen hat. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir denken, dass Alexandre Aja eigentlich, wenn man sich so damals seinen Start in Hollywood angeguckt hat, eine größere Karriere. Ich weiß nicht, ob er sie verdient hätte, aber ich hätte sie ihm aus sich gestellt. Aber wenn man so sieht, was er danach gemacht hat, ne, wir haben über Mirrors haben wir hier ja schon mal gesprochen im Podcast. Dann kamen Filme wie ist der Film mit Daniel Radcliffe noch? Horns, ne? Hieß der, glaube ich?
Horns, genau.
Ja, genau.
Piranha, ja, zuletzt dann Crawl, den fanden wir ja ganz gut. Oxygen war, glaube ich, war es nicht sogar eine Netflix-Produktion, ja. Oder zumindest war sie von Netflix veröffentlicht. Das sind, sage ich mal, er hatte seinen Höhepunkt mit High Tension und Hills of Ice und danach ist es dann doch eher schon ziemlich deutlich nach unten gegangen, würde ich jetzt sagen. Und das hätte ich damals nach diesen beiden Filmen eher weniger für möglich gehalten.
Ja, total. Er war ja dann lange auch so ein bisschen der Posterboy des modernen Horrors wieder und dem man immer Großes zugeschrieben hat. Und selbst wenn irgendwas nur produced by Alexandre Aja war, war ich so, oh mein Gott, der neue Aja. So. Ja. Der hatte ja so einen richtigen Hype, so ein bisschen so wie es auch einen wer ist vergleichbar?
Ja, wie die beiden hier, Bustillo und Maury war ja auch.
Ja, Bustillo und Maury, natürlich auch aus der französischen Ära, aber er war ja auch fast schon so ein bisschen
Jetzt kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich dachte, das wäre die Hilfe, aber
nee, es war auf jeden Fall die Hilfe. Ich überlege gerade noch, ich hatte eben noch einen anderen Vergleich, zumindest so im Momentum, vielleicht fast sogar ein bisschen Ari Aster, natürlich auf einem anderen Level, aber ja. Den man einfach, der kam halt ein bisschen aus dem Nichts so, hat er richtig abgeliefert. Das war so, boah, mal gucken, was der dann macht so irgendwie. Und dann ist halt echt so immer runtergeplätschert. Das war echt nicht zu erwarten und halt echt, auf jeden Fall auch schade. Ja, ich dachte auch, dass der eine längere Karriere und mehr hochkarätiges Horror-Kino uns noch bescheren wird. Auch wenn Crawl jetzt wieder einen Schritt nach vorne war. Aber dazwischen war viel Leerlauf, ja.
Ja, man darf gespannt sein. Es kommt ja in diesem Jahr noch ein neuer Film von ihm. Da ist Never Let Go. Das ist wohl ein Horror-Thriller, der Halle Berry in der Hauptrolle hat. Aber da ist jetzt eigentlich noch nichts Näheres weiter zu bekannt. Aber ich glaube, er startet in der letzten Septemberwoche. Da schauen wir mal und werfen da noch einen Blick drauf. Okay, ich würde sagen, ihr beide erzählt unseren lieben Zuhörern einmal, worum es in The Hills of Ice denn so geht. André, ich übergebe dir zunächst das Wort.
Gerne. Ein Familienausflug der besonderen Art. Die Carters wollen durch die Wüste nach Kalifornien reisen. Neben dem Ehepaar Bob und Ethel? Ja. Ethel. Neben dem Ehepaar Bob und Ethel sind nicht nur ihre Kinder Brenda, Lynn und Bobby mit dabei, sondern auch Lynns Ehemann Doug und deren Baby, sowie die Schäferhunde Beauty und Beast. Die Familie ist mit einem Campingwagen unterwegs und macht an einer Tankstelle irgendwo im Nirgendwo Halt. Der dortige Tankwart empfiehlt den Reisenden eine Abkürzung, die auch dankend angenommen wird, aber schon nach kürzester Zeit für einen Unfall sorgt. Ein über die Fahrbahn gespanntes Nagelband sorgt für den ungewollten Stopp in der Wüste, Handyempfang gibt es keinen. Die erwachsenen Männer der Familie beschließen, in entgegengesetzten Richtungen nach Hilfe zu suchen. Unterdessen läuft Hund Beauty weg und wird nur noch brutal aufgeschlitzt von Bobby aufgefunden. Auf dem Weg zurück zum Camper stürzt er. Bobby ist bewusstlos und ein entstellter Mutant will sich über ihn hermachen, doch eine junge Mutantin namens Ruby beschützt Bobby, der etwas später von seiner Schwester Brenda aufgefunden wird. Zurück am Wohnwagen treffen sie auf Doug, der von seiner Erkundungstour erfolglos zurückgekehrt ist. Vater Bob hat es dagegen wieder zur Tankstelle geschafft. Er erfährt, dass das Wüstengebiet, in der er sich mit seiner Familie befindet, in den 50er Jahren ein Atomwaffentestgelände der US-Armee war. Bei den Tests wurden durch die Strahlenbelastung Bergleute aus der Region entstellt und ihr Lebensraum zerstört. Die Mutanten haben es sich zum Ziel gemacht, alle Menschen, die das Gebiet betreten, von nun an zu töten. Die Familie Carter ist in allerhöchster Gefahr.
Der Tankwart half den Mutanten bis dato bei ihrem Vorhaben und bekam aus Gefälligkeit die Wertsachen der Todesopfer. Doch Bob wird nun Zeuge, wie der Tankwart sich das Leben mit einer Pumpgun nimmt. Bob will mit dem Auto fliehen, doch auf der Rückbank sitzt ein Mutant und schlägt ihn bewusstlos. Etwas später wacht Bob gefesselt und bei lebendigem Leib brennend an einem Baum auf. Doug, Ethel, Lynn und Bobby eilen helfend herbei, bemerken aber dabei nicht, dass es sich um eine Falle handelt. Denn in der Zwischenzeit sind Mutanten in den Wohnwagen eingedrungen, vergewaltigen Brenda und entführen das Baby. Als Ethel und Lynn zum Wohnwagen zurückkehren, werden sie brutal erschossen. Einer der Mutanten wird jedoch von Beast, dem verbliebenen Schäferhund, zu Tode gebissen. Plötzlich zu allem entschlossen will Pazifist Doug am nächsten Tag seine kleine Tochter aus den Fängen der Mutanten befreien, koste es, was es wolle. In einem scheinbar verlassenen Dörfchen entdeckt Doug dann seine Tochter, wird jedoch von Mutanten überwältigt und eingesperrt. Doch er kann sich befreien und zeigt sich wehrhaft gegen seine Widersacher. Gemeinsam mit Beast gelingt es Doug, zahlreiche Mutanten außer Gefecht zu setzen und zu töten. Gemeinsam mit der hilfsbereiten Ruby schafft es Doug, mit Baby Catherine zu fliehen und auch den widerspenstigen Mutanten Lizard abzuwehren. Schwer verletzt und erschöpft kehrt Doug mit dem Baby und dem Hund zurück zu Bobby und Brenda, die es trickreich geschafft haben, den Angriff von Mutant Jupiter zu überstehen und diesen zur Strecke zu bringen. Doch aus der Ferne werden die verbliebenen Familienmitglieder bereits mit einem Fernglas beobachtet.
Ja, Fortsetzung folgt, ne? Vielen Dank zunächst einmal. Ja, ich finde, das Besondere an diesem Film auf den ersten Blick ist für mich eigentlich das Setting, die Wüste als Setting, André. Es war eigentlich so, dass Wes Craven den Original, also den Drehort des Originals wieder verwenden wollte für das Remake, aber auf dem Gebiet wurde dann im Laufe der Jahrzehnte wurde drauf gebaut halt, also es war nicht mehr möglich. Und stattdessen ist man dann auf Empfehlung von Alexandre Aja nach Marokko gegangen, um den Film dort zu drehen, also in Nordafrika. Und ich finde, dass der Film echt so eine, ja, ich, auch da hab ich mich wieder sehr an Texas Chainsaw Massacre erinnert gefühlt. Der hat so diese Vibes von dem Film, ne? So dieses verschwitzte, alles ist so schmutzig und du hast das Gefühl, egal wo du dich hinbewegst, irgendwie, es ist überall noch heißer als an der Stelle, an der du zuvor warst und überall hast du Dreck an den Händen und der Schweiß läuft dir von der Stirn und egal wo du hinguckst, du siehst nichts als die Weite der Wüste. Und ich finde, das ist allein schon, weil wir das in recht wenigen Horrorfilmen eigentlich präsentiert bekommen, schon, also ich sag mal so, diese unwirtliche Landschaft, die ist schon Mittäter in diesem Film auch so ein bisschen, ne? Also ich finde es als Setting für einen Horrorfilm eigentlich ziemlich genial.
Definitiv, ja. Das finde ich, macht ihn auch ziemlich aus. Das meinte ich auch vorhin schon mit dem Suspense-Faktor. Ich finde halt diese Einöde einfach schon so beklemmend mit dem Hintergrundwissen, dass da halt was lauert so. Ne? Du hast diese Weiten, eigentlich müsstest du quasi in jede Richtung, kannst du irgendwie alles frei sehen und trotzdem hast du das Gefühl, eingeengt zu sein mit denen da irgendwo, weil dich halt irgendwie immer was bedroht. Und das finde ich halt, ist auf jeden Fall ein starkes, absolut starkes Setting und hilft dem Film auch richtig. Auch dann, wenn es dann da in diese Hügellandschaft geht, ne, wo dann der Hund abhaut und so, ne, da alles auch so ein bisschen verschanzt, verschleiert, obwohl es halt so eine weite Einöde ist, trotzdem hast du auch so halt eben so Nischen und kleine labyrinthartige, ja, so Schluchten und so, und ja, das tut schon richtig viel. Und dann natürlich auch diese Szenen dann, wenn sie diese Kraterlandschaft entdecken, ne, von den Bombeneintestgeländen und so weiter, diesen riesen Krater, wo die Autos drin liegen und so. Also da ist irgendwie viel mehr drin, als man anfangs denkt, von so einem tristen Setting. Aber ja, ich finde halt auch, dass allein, dass sie da so mittendrin liegen bleiben, ist schon einfach so diese Grundstruktur, das Grundsetting ist, ja, tut dem Film schon richtig gut, ja.
So ein Setting bedeutet ja auch, ne, du bist wirklich, wir haben es vorhin gehört, irgendwo im Nirgendwo, die Zivilisation ist weit entfernt, klar, da ist irgendwo diese eine Tankstelle, aber der Tankwart sah jetzt auch nicht so sonderlich hilfsbereit aus, Theresa, und da kann dir, ja, im Prinzip schon ohne, dass dort irgendwelche Widersacher, Mutanten, whatever sind, oder wie es damals im Original in der deutschen Version hieß, irgendwelche Aliens von einem fernen Planeten, schon ohne die ist es ja eigentlich schon lebensfeindlich, ne? Du kannst dann Hitzetod sterben, du kannst verdursten, du kannst verhungern, whatever, du kannst dich auch einfach nur verlaufen, verirren, ne? Oder wie André schon sagte, an diesen verwinkelten Hügeln, Gebirgsketten, was auch immer, da fällst du halt in irgendeine Rille rein, dann findet dich niemand wieder, ne? Also schon ohne irgendwelches Zutun ist das Setting eigentlich schon todesgefährlich, ne?
Ja, das habe ich halt auch gedacht, als die dann da gestrandet sind, dachte ich mir, okay, das war's eigentlich. Also ich glaube, da wäre ich auch deutlich nervöser geworden, als die Menschen in dem Film das geworden sind, weil ich glaube, für mich wäre das Gefühl schon der Tod gewesen, weil wer kommt denn da vorbei? Absolut niemand. Und wer soll dich retten, wenn das jetzt nochmal, weiß ich nicht, 6-7 Kilometer weiter gewesen wäre, also noch weiter weg von der Tankstelle, also dann ist das wahrscheinlich ein halbes Todesurteil, wenn man jetzt nicht irgendwie 30 Liter Wasser und 50 Konservendosen dabei hat. Wie willst du da wegkommen? Dann auch noch irgendwie ohne Empfang und sowas. Also wäre ich schon, glaube ich, ziemlich verzweifelt gewesen.
Ja, ich musste
und ja, einfach ein super, also einfach das ganze Setting bereitet mir super viel Unbehagen und ist eine Situation, in die ich niemals kommen möchte.
Ich musste da auch so ein bisschen die Verfilmung der wahren Geschichte dort von wie hieß der denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, den 127 Hours von Danny Boyle, wo James Franco doch da eingeklemmt ist in dieser Felsspalte, André, du erinnerst dich wahrscheinlich.
Ja.
Sowas kann halt mit Leichtigkeit passieren in so einem Setting. Ja, deswegen, also das ist schon per se gefährlich. Und wir haben es ja vor ein paar Wochen gehabt, schon das Thema bei, ich hätte bei einer Panic gesagt, ich meine aber Picnic at Hanging Rock, dass hier der Horror sich auch in der Helligkeit bei strahlendem Sonnenschein, bei der puren Hitze abspielen kann und das eigentlich auch genauso gut funktioniert, als wenn der Film jetzt, also ich glaube, er spielt jetzt, ja, wir haben halt die Szene oder die Sequenz mit dem Überfall auf den Campingwagen, der spielt ja nachts, aber alles andere spielt ja eigentlich bei Tageslicht, wenn ich mich nicht ganz irre, hier zumindest im Remake. Und auch das funktioniert tatsächlich für mich, weil auch dadurch eben, nehmen wir mal an, der Film würde im Dunkeln spielen, dann würde halt dein Setting gar nicht so richtig zur Geltung kommen, weil dann siehst du die Wüste kaum, du siehst die Hitze kaum, ne, weil das einfach diese Lichteinstrahlung, diese krasse, das würde halt alles fehlen so ein bisschen und würde sich das Setting selbst so ein bisschen verbauen. Deswegen finde ich die Entscheidung, den Film größtenteils bei Tageslicht spielen zu lassen, eigentlich auch sehr clever gewählt.
Ja, auf jeden Fall. Also auch das halt wieder, du hast zwar Nachtszenen, also eine der drastischsten Szenen des Films und eine der dramatischsten Zwischenakte in der Mitte ist zwar bei Nacht, aber du hast halt super viel bei Tag. Das ganze Finale spielt bei Tag quasi. Klar, auch mal in Häusern. Aber überwiegend ist der Film halt absolut hell. Und trotzdem hast du eben diese Anspannung, du hast die Härte, du hast diese Tristheit, du hast die das Leiden der Figuren und so weiter. Alles bei Tag hell, so, ne, dass das funktioniert, haben wir auch jetzt bei Midsommar und Co. gesehen, aber das ist ein ganz anderes Setting ja hier. Hier gibt's ja gar nicht erst einen, sag ich mal, einen stimmungsvollen Auftakt, der ist irgendwie ein fröhliches Urlaubsfeeling verbreitet, sondern sie bleiben ja instant liegen und das Szenario ist ja von Anfang an bedrohlich. Und da tut die Helligkeit des Tags irgendwie auch gar keinen Abbruch dran, finde ich.
Ja, und ich finde, man merkt auch ganz gut in dem Film, Theresa, das sind die Auswirkungen auch, ne? Man merkt die Verzweiflung innerhalb der Gruppe, mit der wir uns gleich noch beschäftigen, oder innerhalb der Familie, die wird immer größer, auch die Hilflosigkeit, weil man ist natürlich auch so ein bisschen diese Darstellung, wenn wieder die Städter, wieder irgendwo in der Prärie stranden, ne? Die wissen gar nichts mit sich anzufangen und alle wissen irgendwie alles besser, was man jetzt machen müsste. Die Figuren werden immer erschöpfter und das, finde ich, vermittelt der Film eigentlich auch ganz gut. Passt natürlich auch gut, dass die echten Drehbedingungen jetzt, kann man sich ja vorstellen, jetzt auch nicht viel besser waren, ne? Weil unglaublich heiß. Gab auch viele Sandstürme dort während des Drehs, aber das sieht man eben auch im Film sozusagen. Also ich finde, auf dieser Ebene spielt der Film eigentlich sein Setting für mich komplett aus.
Ja, total. Also ich finde es auch gut, dass es halt eben im Hellen stattfindet, weil halt auch diese Sonne ja einfach so bedrohlich ist, weil sie einem im Zweifel ja das Leben kosten kann, ein paar Tage eher, als wenn keine Sonne scheinen würde. Und wie gesagt, ich wäre auch, glaube ich, zu Beginn schon noch verzweifelter gewesen und gar nicht so ruhig, wie die am Anfang sind, weil ich finde, ja, die sind eigentlich alle nach dem ersten Schock relativ gelassen. Aber dass dann so die Panik dann doch ja relativ schnell kommt, finde ich auch durchaus realistisch. Und finde, dass sich die Familie da am Anfang gut schlägt, dass sie trotzdem noch überlegen, okay, was können wir jetzt effektiv machen, um hier vielleicht rauszukommen, und dass alle anderen einfach versuchen, die Füße stillzuhalten. Und das finde ich durchaus auch gelungen, ja.
Ja, wir haben es hier, wie gesagt, mit der Familie Carter zu tun, die hier quasi in der Wüste strandet. Das ist eine relativ große Familie. Wir haben hier eben das Ehepaar Big Bob und Ethel, die gespielt werden von Ted Levine. Den kennt man ja unter anderem aus seiner wahrscheinlich prägendsten Rolle als Buffalo Bill, also als Antagonist aus Das Schweigen der Lämmer. Wir haben hier Kathleen Quinlan, die hier die Mutter spielt, die sonst eigentlich eher im Weltraum oft verschlagen hat. Apollo 13 dürfte so ihr bekanntester Film gewesen sein, aber in Event Horizon, in Andres All-Time ne, Lieblingsfilm Nummer 2, der erste oder der zweite, hat sie ja auch eine etwas größere Rolle gespielt. Und dann haben wir eben die Kinder der Familie. Das ist zum einen eben die älteste Tochter, die hat eben auch noch Doug mit dabei. Das ist der Schwiegersohn, also ihr Mann, der von Aaron Stanford gespielt wird. Den kennt man, der hat den Pyro gespielt in der X-Men-Reihe und demnächst auch wieder in Deadpool versus Wolverine. Wir haben ja noch ein paar Jungdarsteller mit dabei. Wir haben die jüngere Tochter dabei und das jüngste Kind, den Sohn und dann auch noch Baby Catherine und noch die zwei Hunde, die zwei wichtigsten Elemente, glaube ich, in dieser Familie. Das Besondere daran ist, dass die Familie ambivalent dargestellt wird, also der des Stammesoberhaupt, nenne ich es mal, Theresa, hier Big Bob, ist ein knallharter Republikaner, ist ein früher Polizist gewesen, bevor er in den Ruhestand ging, und da kommt dann halt jemand, heiratet in die Familie ein, wie Doug, der ist kompletter Pazifist, wählt die Demokraten, und da ist natürlich schon direkt der politische Clash sozusagen vorprogrammiert, und er wird hier auch ziemlich oft thematisiert im Film, und ich habe auch generell das Gefühl gehabt, dass wir, und ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich es auch einfach nur so aufgenommen, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass hier auch das Thema Männlichkeit eine elementare Rolle in diesem Film gespielt hat, weil eben so dieses Macho-hafte Aufgebären, du bist gar kein richtiger Mann und hier lass mal den Vater das machen und so, ne, diese ganzen Stereotypen, die da eine Rolle spielen, und das später ja auch bei den Mutanten zum Beispiel, als es gerade bei dieser in dieser Szene mit dieser widerlichen Vergewaltigung darum ging, dass der, ich weiß jetzt leider nicht, welcher Mutant mit der Glatze, wie ist der noch? Ich weiß gerade nicht.
Tatsächlich gerade auch nicht.
Der Große halt, ne? Der Eindrucksvollste, sag ich mal. Und der wird ja dann weggezogen dort von Brenda und von seinem Mitmutanten dort und gesagt, das ist nur was für richtige Männer oder man muss ein richtiger Mann sein, um das machen zu dürfen und so weiter. Also das ist für mich irgendwie schon ein präsentes Thema gewesen. Und gerade deshalb, wie Doug sich dann auch im Laufe des Films entwickelt, was vielleicht nicht besonders realistisch ist, hat es für mich nochmal bestätigt, weil er dann eben auch zur Waffe greift und in Anführungszeichen ein richtiger Mann wird. Also es war für mich schon irgendwie ein omnipräsentes Thema in diesen beiden Familien, die hier aufeinandertreffen. Familienduell quasi mit Werner Schulze-Erdl, falls das noch jemand kennt von früher. aber wir haben fünf Mutanten gefragt, wie viele? Ja.
Tatsächlich ist das aber auch was mich zum Teil stört. Jetzt weniger dieses Männlichkeitsthema, dass das hier besprochen wird, sondern vor allem die Figur von Doug, weil ich finde den einfach unausstehlich und finde tatsächlich ausnahmsweise den republikanischen Vater 1000-mal angenehmer als Doug, der sich halt einfach von vornherein wie bockiges Kind verhält. Ich verstehe, die Situation ist bescheuert, aber die ersten 45 Minuten hat er, glaube ich, auch nichts Nettes zu sagen. Raucht dann irgendwie noch hinten im Truck und ist so, ja, hier, scheiß auf meine Frau, die wird das schon nicht so. Und ich denke mir so, ach, Arschloch einfach, halt einfach die Klappe. Und ich fand den so unangenehm.
Ich mochte die Szene, wie sie ihn so auch so ultra technisch darstellen, wie er mit seinen zwei Handys da durch die Wüste läuft. Ja. Oh, keines davon geht hier. Ich bin bei den 3% auf der Erde, wo man keinen Empfang hat. So.
Ja, also ich fand den halt super unsympathisch, weswegen ich halt auch mit ihm einfach nicht so mitfiebern konnte, weil er wird dann ja im Verlauf des Films so primär eigentlich der Protagonist, dem wir folgen. Und damit war ich halt super unzufrieden, weil ich den einfach richtig unsympathisch finde und tatsächlich an so ein paar Ecken schon auch eher so bei Big Bob war und dachte, jetzt wein hier nicht so viel rum und schaff auch mal was. Jetzt sind wir hier in einer beschissenen Situation und du, weiß ich nicht, nervst hier einfach nur rum. Und ja, keine Ahnung, war ich nicht so happy mit. Aber ja, ich habe das tatsächlich gedacht, als dann Doug und Big Bob in unterschiedliche Richtungen halt weggehen und wer ist dann vor Ort in charge? Der Jüngste, also vom Baby abgesehen, der Bobby, wo ich mir denke, warum ist dieser 14-Jährige jetzt in charge, wenn alle anderen älter sind? Und das ist halt auch so dieses Jahr, weil er jetzt so der Nachfolger ist, der männliche.
Der Mann im Haus.
Genau, und deswegen so, ich sehe, wo du das Thema siehst und ich sehe es auch im Film. Gleichzeitig, ich glaube, damit der Kommentar gelingt, hätte Doug ein bisschen, oder je nachdem, in welche Richtung man das halt ja, schieben möchte, hätte Duck ein bisschen sympathischer sein müssen. Ja, weil wenn ich am Ende dabei rauskomme, dass ich Big Bob sympathischer finde und eigentlich mit Big Bobs Werten nicht viel anfangen kann, das ist auch irgendwie schon eine Leistung.
Zumal Duck ja die Werte von Big Bob annimmt im Laufe des Films und das macht es irgendwie ein bisschen, ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt die Kernaussage davon sein soll.
Ja, genau, das kommt halt auch noch dazu.
Aber es ist zumindest ja so, dass Duck zumindest mutiger wird im Laufe des Films. Er hat so ein bisschen, André, ich mochte das, das war dieser Vergleich damals, als es zu den Tomb Raider Spielen das Reboot gab und irgendwie Lara Croft irgendwie, wie war das noch, irgendwie diese eine Szene mit dem Reh, oh nein, ich habe auf dem Reh geschossen und so 5 Minuten später erschießt sie halt 100 Leute mit 10 verschiedenen Waffen und das ist hier bei Duck fast ein bisschen ähnlich, die Entwicklung, ne?
Ja, ja, absolut, genau. Aber also, ich muss erstmal unterstreichen, was Theresa gesagt hat, auf jeden Fall. Also dieses Charakter-Development und so weiter, das hat mich auch teilweise gerade wieder bei diesem, bei dieser Alpha-Männlichkeit wieder richtig aufgeregt. Aber umso witziger ist es natürlich halt, wie dann auch das Ganze turnt, ne, und er dann eben so zum Rambo wird, der Pazifist, der halt zu den Waffen greift, natürlich dann, um sich und seine Family irgendwie zu schützen, aber solche konträre Elemente sind ja super viele im Film, genau, halt wie die Hunde, ne, Beauty and Beast und so, und damit hat er ja ganz viel gespielt im Film, im Skript, dass diese Gegensätze sehr, sehr stark sind. Und aber ja, deswegen dieser Wandel, dieser Shift funktioniert für mich aber trotzdem immer wieder ganz gut, weil er nachvollziehbar ist. Also im Sinne des Filmkosmos nachvollziehbar, ne? Aber nachdem halt dann, was halt dann im Caravan passiert, wer alles stirbt und so weiter, das was ihnen angetan wird, dass er dann eben vom, sag ich mal, möchte gern Alpha-Waschlappen da zum Rambo mutiert, ist irgendwie nachvollziehbar in dem Kontext so. Von daher finde ich die Entwicklung irgendwie immer spannend, aber ich bin auch immer wieder ein bisschen genervt gleichzeitig. Aber es funktioniert für mich trotzdem gut, weil es halt skripttechnisch trotzdem Sinn macht.
Was auffällt, ist, dass in beiden Familien, und das ist immer das Spannende, finde ich, wenn man so auf den ersten Blick, denkst du natürlich irgendwie nur hier bei den Carters an eine Familie, aber letztendlich sind die Mutanten dort in ihrem Dorf, die bilden ja auch ein Familienkonstrukt ab. Und beide sind trotzdem irgendwie identisch aufgebaut, irgendwie sehr hierarchisch und sehr patriarchisch. Die Frauen spielen jetzt irgendwie, Theresa, in beiden Familien keine große Rolle. Das wird hier natürlich bei den Carters nochmal besonders auf die Spitze getrieben, weil die ja wirklich gar nichts zu tun haben. Ich erinnere mich an die eine Szene, so, ja, die Männer müssen jetzt erstmal hier ein bisschen was schaffen, die müssen nach Hilfe rufen. Und was macht Brenda? Die legt sich mitten in die Wüste mit Sonnenbrille und California Dreaming auf den Ohren erstmal hin zum Sonnen. Und das war so das Frauenbild eigentlich, was im Film dargestellt wird, so in einer Szene perfekt dargestellt. Die sind irgendwie wehrlos, hilflos, haben nichts zu tun, machen nichts. Und das muss ich sagen, war irgendwie, ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich will jetzt auch nicht so in dieses, ne, dass wir jetzt hier irgendwie die Geschlechterrollen etc. groß kritisieren müssen in dem Film, aber ich fand es hier schon ein bisschen daneben. Also das war vermutlich beabsichtigt, aber das weiß ich nicht. Gerade in unserem Lieblingsgenre hier, dem Horrorfilm, ist es eigentlich so, dass wir immer ziemlich coole Frauenrollen präsentiert bekommen, aber hier war es halt so gar nicht.
Ja, vor allem, weil sie ja durchaus hilfreich hätten sein können. Also warum geht nicht eine Person noch mit Duck und Big Bob mit? Warum latschen die alleine los und 4 weitere Erwachsene oder Jugendliche bleiben beim Wohnwagen? Da hätte 2 Leute dann ruhig noch mitgehen können und dann die 2 weiteren bleiben beim Baby, die dann noch übrig bleiben. Verstehe ich nicht, woran das jetzt gehangen hat, weil ich finde, ja auch, also alleine dort alleine rumzulaufen, fühlt sich für mich wie eine bescheuerte Idee an, auch wegen der Gefahr, sich zu verlaufen oder wenn dann doch mal jemand stolpert und sich ein Knöchel bricht oder keine Ahnung was, dass man einfach nicht alleine ist. Und es ergibt halt, finde ich, auch einfach wenig Sinn, dass die dann da so geparkt werden. Und ich finde es auch schade, dass sie das so protestlos irgendwie hinnehmen. Ich meine, gut, ist wahrscheinlich kein Highlight, da draußen rumzulaufen, aber irgendwie hätte ich, gehe ich jetzt mal von aus, weiß man natürlich nicht genau, schon das Bedürfnis, da auch was zu beizutragen, dass da ja das Entkommen irgendwie gelingen kann. Und ja, die sind wirklich im Grunde genommen, ja, wozu sind sie dort? Ja, um zu sterben im Grunde genommen.
Die Survival-Experten würden sagen, das ist Ressourcenschonung, dass sie nicht alle mitgehen.
Genau, so kann man es auch nennen. Aber ja, ich meine, das ist natürlich tatsächlich irgendwie was, was man irgendwie sagen könnte, ja, wenn jetzt hier 2 oder 4 Leute loslaufen, müssen auch 4 Leute mehr Wasser trinken. Aber das hätte man halt auch kurz im Film diskutieren können, zum Beispiel in einem kurzen Dialog von 20 Sekunden. Und dann wäre das auch abgefrühstückt gewesen. Ja, es ist so ein bisschen verschenkt. Man fragt sich schon, warum sie irgendwie da sind, weil außer, ich sag mal so, Kanonenfutter und Personen zu sein, denen Schlimmes angetan wird, haben die nicht so viel zu tun.
Man muss allerdings ja auch dazu erwähnen, dass das, und das war eine Sache, die ich jetzt im Rewatch des Originals dazu gewonnen habe, die Erkenntnis, wie sehr sich doch die beiden Filme ähneln, was das angeht. Also der Anfang ist ja fast komplett identisch, teilweise die Dialoge sind sogar identisch, die Namen sind gleich, die Figurenzeichnungen sind gleich und auch die Entwicklungen sind gleich. Und da ist es sogar noch drastischer, dass die Frauen dann auch noch rumjammern die ganze Zeit im Original. Also das Ganze nochmal nochmal auf die Spitze treiben, diese Hilflosigkeit oder dass sie Nutzlosigkeit, nenne ich sie mal. Da war ein Unterschied allerdings, dass der Tankwart, also der lockt sie ja hier im Remake, lockt er sie ja quasi in die Falle. Im Original war es so, dass er quasi wirklich der Doom Prophet war und gesagt hat, nein, fahrt da nicht lang, diese Abkürzung, das ist gefährlich für euch. Und da stellte sich ja dann auch noch heraus, dass der Tankwart ja der Vater war von Mutant Jupiter. Das war ja hier, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so. Ja, aber ansonsten kann man vielleicht noch dazu sagen, dass der Anfang, André, ne, noch recht gemächlich ist, würde ich sagen. Da passiert jetzt so auf dieser knallharten Ebene, die wir jetzt anfangs versprochen haben, vor diesem Film noch nicht so viel. Ne, das ist halt wirklich noch so, dass der Film dort seine gefährliche Landschaft ausnutzt. Dann sehen wir das Hund, das erste Opfer quasi ist im Film und wie Bobby sich dann auch verletzt und wie die beiden anderen Männer sich dann quasi aufteilen. Ne? Also Doug entdeckt quasi den großen Krater dort in der Wüste und Big Bob kommt zur Tankstelle dort und wird Zeuge davon, wie sich der Tankwart dort erschießt und wird dann selber überfallen. Wie fandst du den Spannungsaufbau am Anfang? War das für dich gelungen, dass wir wirklich relativ langsam reingehen und so ein bisschen einlullen lassen von der Vegetation, nenne ich es mal, und dann so langsam in die Vollen gehen?
Ja, ich finde ihn gar nicht so langsam. Ich meinte ja schon, es geht ja relativ fix, dass sie halt stranden. Ne? Also klar wird nicht sofort, ist nicht sofort klar, dass sie jetzt in akuter Lebensgefahr sind, aber es dauert ja nicht so lange. Also du merkst ja am Anfang, du hast ja das kurze Setup schon mit der Attacke. Ne? Also du weißt ja schon ein bisschen so, was es hinausläuft. Du hast ja dieses kurze Preload. Und an der Tanke wird ja auch schnell klar, dass da auf jeden Fall dass mit denen irgendwie nicht falsches Spiel getrieben wird. Und ja, bis sie dann liegen bleiben, wie gesagt, vergeht ja nicht super viel Zeit. Von daher finde ich, der Film geht schon gut straight rein. Aber bevor es natürlich zur richtigen Eskalation kommt, dauert es natürlich dann schon ein Momentchen. Aber er lässt sich halt nicht so viel Zeit. Dann kommt er schnell mit dem Hund und so weiter. Also es passiert halt schon, Schlag auf Schlag passieren halt Dinge. Und es wird halt schnell klar, dass hier eigentlich auf dem Spiel steht irgendwo. Von daher, aber ich finde, wie der Film reingeht, ist gut. Es ist straight, es lässt sich nicht zu viel Zeit. Es werden ein bisschen die Charaktere halt eingeführt, die Charakteristiken. Aber insgesamt braucht man jetzt eben sich nicht davor fürchten, dass hier zu viel Exposition betrieben wird, bevor dann irgendwie was Horrormäßiges passiert. Das geht dann doch relativ zügig. Und ja, wie gesagt, finde es eine gute Mischung. Es geht immer straight forward, es gibt immer kleine Beats, wo was passiert. Aber die große Eskalation eben, die wird natürlich langsam angedeutet, ja.
Jetzt ist es so, dass Big Bob ja quasi erfährt, dass dieses Gebiet für Atomwaffentests früher benutzt wurde und damit eröffnet der Film ja quasi den Raum für etwas Gesellschaftskritik. Die sehen ja auch, das haben wir jetzt noch außer Acht gelassen, weil es zu der eigentlichen Handlung nichts beiträgt, aber gerade dieses Intro, nenne ich es mal, des Films, sehen wir eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dort mit Gasmasken und so weiter dort durch die Wüste laufen und irgendwelche Tests machen und dann ja von Mutanten verkloppt werden, nenne ich es mal, oder zur Strecke gebracht werden. Dann spielt der Film ja auch in New Mexico, wo ja auch damals, zumindest die Oppenheimer-Fans unter euch, die werden es wissen, der Trinity-Test stattgefunden hat aus dem Project Manhattan. Also auch nicht von ungefähr. Und da sind auch so ein paar andere Sachen bei. Es geht halt eben um diese US-Atompolitik, aber auch den Umgang, wie die Gesellschaft, Theresa, umgeht mit Leuten, die eben ja, Randgruppen sind, die diskriminiert werden, ne? Also man hat sich wohl hier auch die Mühe gemacht für die Gestaltung, für den Look der Mutanten hat man bei KNB, also der Effektschmiede, Wishmaster lässt grüßen von letzter Woche, hat man sich wohl viele Monate Zeit gelassen, über ein halbes Jahr, um Aufzeichnungen und Fotos von Strahlungsopfern aus Tschernobyl und aus Hiroshima zu analysieren und wirklich versucht, die Verletzungen, die Missbildungen und so weiter, die Behinderungen, die dadurch entstanden sind, durch die gentechnische Veränderung und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie darzustellen. Und es wird, glaube ich, auch ja beiläufig erwähnt, dass es dort diese 331 Atomtests gab. Und das ist ja wohl auch eine wahre Geschichte oder basiert auf wahren Fakten. Und das sind ja auch Themen, über die bis heute seitens der US-Regierung oder vor allem über die schädlichen Auswirkungen dieser Tests bis heute auch Stillschweigen bewahrt wird. Wie sehr kam diese Kritik an Politik, an amerikanische Atompolitik und wie die Gesellschaft damit umgeht, bei dir an? Fandst du es überflüssig? Weil das ist ja schon eine Sache, die deutlich mehr vorhanden ist, zum Beispiel als im Original. Oder war das für dich nur Mittel zum Zweck, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die anders aussehen als alle anderen?
Beides, glaube ich. Also ja, inwieweit das jetzt ein richtiges Statement ist, weiß ich irgendwie auch nicht, weil ich finde, man hat ja am Ende trotzdem kein Mitleid mit ihnen. So wie es da dargestellt ist, könnte man ja eher meinen, dass man sagt, naja, gut, dass man denen jetzt nicht noch Entschädigungsgeld gibt. Wer weiß, was die dann da aufbauen würden für ein Imperium. Der Kommentar ist drin, aber da auch so ein bisschen wie bei dem Männerbild, wo du ja auch schon meintest, du weißt jetzt nicht so ganz, was der Film dir damit sagen möchte. Hier ahnt man schon, was der Film damit sagen möchte, aber irgendwie wirkt es so ein bisschen halbgar. Ich hätte mir tatsächlich, wenn gewünscht, dass irgendwie das vielleicht noch eine größere Rolle spielt oder ja, ich weiß nicht, ich kann es schwer sagen. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden damit, wie das thematisch angegangen wurde. Ich hätte mir da, glaube ich, fast noch mehr gewünscht oder halt weniger. Eins von beiden.
Was würdest du sagen, André? Gesellschaftskritik? Funktioniert die hier oder eher aufgesetzt?
Naja, also es passt natürlich heute nicht so gut in die Zeit wie damals, ne? Als das Original kam, war halt diese natürlich die atomare Angstzeit noch größer, wobei ja heutzutage wir leben auch wieder in einer Welt, wo alles möglich ist.
Und da daher, vielleicht doch da ja, kurz der Einschub für dich, hier darf man nicht vergessen, das ist ja das, was die 2000er Horrorjahre, Stichwort Torture Porn und so weiter, stark geprägt hat, war halt Post 9/11, ne? Die Angst vor Krieg oder was im Irak passiert und so weiter und ob da Atomwaffen eingesetzt werden, war zumindest wieder präsenter als im Jahrzehnt davor zumindest.
Ja, okay, ja, das stimmt natürlich, absolut richtig. Von daher, ja, also aufgesetzt so oder so, ein bisschen natürlich schon, klar, weil es geht natürlich trotzdem um darum, einen Horrorfilm zu verkaufen und zu sagen, ja, okay, die missgebildeten Menschen durch atomare Schläge oder Testwaffen rächen sich halt blutig an den an allen anderen, die es nicht sind. Ist natürlich komplett herbeigeführt, aber wir wissen ja alle, im Horror-Subtext schwimmen die Sachen irgendwie immer mit und müssen das unterfüttern. Und natürlich steht irgendwie am Ende im Vordergrund immer noch ein blutiger Horrorfilm. Aber so die rein, die Bottomline zu sagen, hier wurden halt Zivilisationen zerstört und nachhaltig Generationen geschädigt, ist natürlich anprangernd und auch absolut legitim. Wie es natürlich verpackt ist und zu sagen, okay, diese, die Schaden davon getragen haben, haben natürlich jetzt trotzdem keinen Freifahrtsschein, Menschen Böses anzutun. Von daher sind sie auch klar, ja, auch als, sind ja die Antagonisten ganz klar. Von daher sind sie ja nicht anprangernd dargestellt, sondern trotzdem als Gefahr. Von daher ist die Kernmessage ist natürlich absolut fein und schwingt da auch eben mit und greift das Original auch auf. Aber einen richtigen, natürlichen Learning-Effekt hat der Film natürlich jetzt nicht.
Das ist ein guter Punkt und das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil irgendjemand von euch beiden hat es vorhin schon gesagt, letztendlich sind ja, also klar, wir haben hier die Täter, das ist eben der Mutanten-Clan dort in der Wüste, aber sie werden ja zumindest, was diese Gesellschaftskritik angeht, schon auch als Opfer dargestellt, der oder vermeintlich als Opfer dargestellt, als Opfer der Gesellschaft, weil sie eben ausgegrenzt werden und als Opfer der Regierung, und sie haben eben den Hass auf die Leute, die aus den Städten kommen und irgendwie da durchs Gebiet fahren, weil die Leute eben dafür gesorgt haben, dass die Regierung erst die Macht bekommen hat, um solche Dinge dort vollziehen zu können. Und da wirkt es dann, Theresa, dann eben ein bisschen absurd, wenn du halt irgendwie gleichzeitig durch diese Hintergrundgeschichte irgendwie sagen willst, okay, die Leute sind Opfer ihrer Umwelt, aber sie sind jetzt schon so böse, dass sie dann jetzt halt auch Frauen vergewaltigen und Babys entführen und sowas. Und das ist dieser Punkt, den habe ich nicht so ganz verstanden. Weil so Rache üben, okay, das ist das eine, aber warum sie denn jetzt quasi barbarisch-bestialische Gewalt dort anwenden, das war für mich dann jetzt mal den Horroraspekt beiseite geschoben, ein bisschen fragwürdig.
Ja, natürlich. Und vor allem, oh, sorry.
Ich wollte noch
darauf überleiten, weil ich, das halt, verstehe ich genau den Punkt, verstehe ich, dass sie halt so bestialisch dann sind und wie Tiere, wilde Tiere irgendwie schon sind. Und halt auch, wo man sich dann eben fragt, so, okay, waren sie vielleicht halt eben vorher schon böse Menschen, so, ne, hätten sie es auch vorher getan, ohne dass da was passiert wäre. Aber ja, das ist eben die Krux dazwischen, ja. Aber sorry, ja, Theresa.
Ich hatte das tatsächlich ein bisschen anders verstanden, oder meine Interpretation davon ist anders, sagen wir es so. Gar nicht, dass die sich jetzt an den Menschen rächen wollen, die da vorbeikommen, sondern dass das eher überlebenspraktische Gründe hat, dass die halt einfach irgendwas essen müssen. Und man sieht es jetzt hier gar nicht, dass die Menschen gegessen werden, aber man kann es sich ja dadurch erschließen, dass sie ja die Menschen für irgendwas haben wollen, aber den Schmuck und sowas an den Tankstellenwart abgeben. Und im Original sieht man ja auch tatsächlich, wie sie den Hund essen. Da sieht man auch nicht, wie sie Menschen essen, aber ich finde, das schwingt so ein bisschen mit, so eine kannibalistische Thematik.
Ja,
und
so
hätte ich das eher verstanden, gar nicht, dass es so eine Rache ist, sondern eher so mäßig, jo, irgendwas muss man halt essen. Und ja, das passt dann natürlich trotzdem nicht mit der Vergewaltigung zusammen. Und das ist halt eben irgendwie das, was ich dann auch ja so problematisch an dem Film finde, dass einem ja verkauft wird, okay, das sind hier halt keine normalen Leute, sondern mit denen stimmt halt was nicht. Das sieht man denen ja schon an. Und deswegen verhalten die sich auch so. Ich finde, das ist so ein Vibe, der mitschwingt. Das wird nicht explizit so gesagt, aber ich finde, das ist so ein Vibe, der damit dabei ist, den ich auch unangenehm finde. Klar, ja, kann man jetzt auch irgendwie sagen, okay, wer weiß, wie lange die da ohne Zivilisation leben. So vielleicht auch einfach kein Plan mehr, wie so das sozialverträgliche Leben funktioniert. Gleichzeitig hat man schon ja das Gefühl, dass denen durchaus klar ist, was dort passiert. Eben durch auch diesen Kommentar mit, ja, das ist nur was für richtige Männer. Und das fand ich dann doch sehr, sehr schwierig, diese Darstellungsweise irgendwie. Dass ich schon das Gefühl habe, dass die halt nicht nur böse sind, weil sie halt irgendwie böse sind, sondern dass es schon auch damit zusammenhängt, dass sie halt eben ja Fehlbildung haben und eventuell kognitive Einschränkungen, wird so auch nicht gesagt. Aber das sind halt so Sachen, die mitschwingen, zumindest für mich persönlich.
Ja, es ist tatsächlich, wir haben ja diese Diskussion schon vor unserer Aufnahme gehabt, wir beide, als es auch um die Begrifflichkeit jetzt Mutant ging, inwiefern das jetzt eigentlich zutrifft. Also es wird ja offiziell so benannt und es ist jetzt auch kein problematischer Begriff. Haben wir auch nochmal nachgeguckt, wissenschaftlich und biologisch alles korrekt soweit. Aber inwiefern sich jetzt diese Darstellung, die wir eben beschrieben haben, dann eben von dem, was du auch gesagt hast, von dieser Darstellung, wie wir sie jetzt zum Beispiel aus Wrong Turn oder so kennen, diese Hillbillies, ne? Also das wird jetzt im Endeffekt nicht abgegrenzt, weil eben dafür dann eben fast schon wieder zu wenig von dieser Gesellschaftskritik drinsteckt, als dass irgendwie da noch sich groß um die Belange der Mutanten gekümmert wird, ne? Also die spielen ja im Endeffekt keine Rolle, sind ja unsere Horrorfiguren und das sollen sie sein, weil, wie du schon komplett richtig gesagt hast, weil sie auch in Anführungszeichen hässlich sind und uns Angst machen und so weiter, ne? Wenn sie eben aussehen würden wie alle anderen, wie eben die Carters zum Beispiel, würde das zum Beispiel ganz anders wirken. Interessanterweise können wir da nachher nochmal später drüber reden, wenn wir über das Original sprechen, weil es da ja ein bisschen aufgrund, glaube ich, geringen Budgets nicht ganz so drastisch ist, was die Deformation oder sonstiges angeht. Da kann man dann nochmal anders drüber reden. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also es ist schon so, auf dem Blatt Papier sollen es halt eben keine Wrong-Turn-Hillbillies sein, aber de facto fühlt es sich trotzdem so an, ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch das, was ich meine mit, entweder hätte ich mir halt dann noch mehr Story dazu gewünscht, dass es eben irgendwie noch mehr, ja, irgendwie aufgeschlüsselt wird. Oder man sagt halt eben, ja, okay, das ist jetzt halt einfach so, halt eher so Wrong-Turn-Style und jetzt habt Spaß damit, Punkt. Ja. Und genau, das war das, was ich damit eben auch meinte.
Ja, nur noch hinzugefügt, ja. Den Kannibalismus gibt's ja aber trotzdem. Es gibt ja die Szene, wo die Leiche der Mutter geklaut wird und dann suchen sie sie und dann sieht man einmal diesen einen Mutanten mit Hut, der an der Leiche rumsnackt.
Stimmt. Ah, okay, das hatte ich gerade gar nicht mehr so im Kopf.
Lizard, glaube ich, ne?
Genau, Lizard, ja. Also der snackt ja auch den Hund an und der snackt auch einmal die Leiche der Mutter an. Also dass die Kannibalismus betreiben, sieht man schon.
Und Thema Snack, da sind wir nämlich schon in dieser schicksalshaften Nacht für die Familie Carter, die wahrscheinlich so, ja, die ganze Drastik dieses Films dann ganz gut zum Ausdruck bringt. Wie gesagt, man kann da natürlich diskutieren, wie immer, warum jetzt diese Vergewaltigung dort so drastisch bebildert wird. Also es ist jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht so, ja, wie gesagt, ich finde es, wisst ihr ja auch alle, habe ich jetzt schon in zig hundert Folgen gesagt, ich finde es immer ein bisschen, also bei mir kommt es nie gut an, wenn man eine Vergewaltigung im Film darstellt irgendwie, weil es für mich eher Mittel zum Zweck ist, weil auch selten damit jetzt irgendwas daraus gemacht wird. Meistens dient ja eine Vergewaltigung im Film einfach nur, um irgendwie Rachegelüste irgendwie zu entwickeln, wo wir dann wieder bei, André wird sich erinnern, bei unserer langen Diskussion über I Spit on Your Grave wären. Und da bin ich auch schon wieder beim Thema, sie ist nicht so drastisch dargestellt wie jetzt in dem Film wie bei I Spit on Your Grave, aber sie ist trotzdem sehr unangenehm und fühlt sich einfach widerlich an, weil halt auch dieses Baby da ist. Auch wiederum, und das ist wie bei deinem Thema, Theresa, auch dadurch, dass halt die Optik unserer Antagonisten eben so ist, wie sie ist. Das macht es irgendwie nochmal ein bisschen krasser. Und da geht dann einiges, weil André gerade gesagt hat, Kannibalismus, ich meine, ich glaube, das ist auch der Lizard, der sich dort einfach den Wellensittich schnappt, ihn dann in Ozzy Osbourne-Manier den Kopf abbeißt und dann das Blut aus, also wie aus einer Flasche Cola trinkt, aus diesem Wellensittich. Und da dachte ich auch so, okay, what the fuck, geht hier los? Und jetzt erzähle ich euch, dass das die Version ist, die Wes Craven zugelassen hat. Wenn es nach Alexandre Aja gegangen wäre, hätten sich die Mutanten dort eine Katze genommen, sie in den Mixer gepackt und das Resultat dann mit Milch kombiniert und es wie Kellogg's gegessen. Das war eigentlich die Absicht von Alexandre Aja. Aber da hat Wes Craven gesagt, sorry, Wellensittich muss reichen. Theresa.
Ja, den Wellensittich gibt es ja auch schon im Original. Ja. Deswegen kein Wunder, dass er den nochmal genehmigt hat, war ja seine Idee im Grunde genommen. Und weil man ja schon noch sagen muss, dass sich der Film doch sehr am Original orientiert, ja, was so die einzelnen Szenen angeht, wundert es mich auch nicht, dass der auch dieses Mal mit drin ist. Aber ja, es ist halt so irgendwie edgelordig, ich weiß auch nicht. Das ist dann halt wieder auf so einer Ebene, wo ich denke, okay, jetzt wird es halt auch lächerlich. Aber dann halt in Kombination mit dieser richtig schlimmen Vergewaltigungsszene, die ja nicht so explizit ist, wie sie sein könnte, trotzdem so inszeniert ist, dass ich sie im Grunde genommen unaushaltbar finde. Und dann kurz danach diese Edgelord-Scheiße, also so nehme ich das zumindest wahr, hat es für mich sehr schwer gemacht. Das ist dann irgendwie so, dass ich mir da auch dachte, wo willst du hin? Willst du mich jetzt wirklich ernsthaft im Mark erschüttern? Oder willst du, dass ich jetzt hier einfach ein bisschen Spaß mit habe und mit so komplett absurd überzeichneten Szenen? Und das ist auch was für mich in diesem Film nicht zusammenläuft irgendwie.
Das ist ein sehr spannender Punkt und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen der Unterschied zwischen deiner Wahrnehmung des Films und der Wahrnehmung, die André und ich haben, weil ich glaube, ich spreche da jetzt mal für uns, André, du kannst mich gerne korrigieren. Ich glaube, wir nehmen den Film exploitativer wahr, als Theresa ihn wahrnimmt. Also für mich ist da von vornherein, also das ist für mich bei weitem nicht, also der ist super brutal, aber der ist bei weitem jetzt nicht so ein komplett menschenfeindliches, nihilistisches Ding wie irgendwie die Franzosenfilme zum Beispiel, weil da halt auch Gags bei sind die ganze Zeit, ne? Auch so später, als dann einer von den Mutanten die US-Flagge in den Schädel gerammt bekommt oder irgendwie auch so Sprüche, der Tankwart am Anfang, da geht ja Doug zu ihm hin und sagt, sagen Sie mal, ist das Rauchen neben der Zapfsäule nicht verboten? Und er lacht dann einfach nur, ja, genau, so eine Sache. So. Also der Film nimmt sich auch in sich, im Kern glaube ich, nicht so ernst, wie er vielleicht wirkt. Und das ist dann halt auch diese Wellensittich-Szene. Aber ich bin trotzdem bei dir, es passt halt dann wiederum nicht im Kontext mit dieser Vergewaltigungsszene, weil das ist eben wieder, jemand muss irgendwie im Drehbuch rechtfertigen, warum Brenda sich am Ende rächen darf oder dass sie sich rächen kann, weil sie schlägt ja ihrem Vergewaltiger später den Kopf ab im Film. Und das ist halt so, und das darf sie quasi nur, weil sie vergewaltigt wurde, weil sie dieses Trauma hat davon. So. Und das ist halt so Filmlogik, ne?
Ja, und ich glaube, ich hätte auch tatsächlich viel weniger Probleme mit dem Film, wenn diese Vergewaltigungsszene nicht drin gewesen wäre, weil ich finde, dass sie für mich so diese bisschen lustigen Vibes, die ich da durchaus vorher auch drin sehe, mich da komplett von wegbringt und für mich da einfach so die Tonalität komplett ändert. Und dann vibe ich aber auch nicht mehr mit dem Rest, mit den restlichen Filmen. Und ich finde halt einen Film, der aber dann diese Tragik durchzieht, wie das dann bei eher den französischen, original französischen, nicht amerikanischen Mixproduktionen ist, das bekommt mir besser oder damit kann ich besser leben, als wenn das irgendwie so ein Gimmick ist, was relativ unbedacht damit eingepflanzt wird und wo ich auch das Gefühl habe, so die Tragweite wird gar nicht so richtig klar. Und ja, ich weiß nicht, ich habe damit immer große Probleme, das ist immer für mich, braucht es auch nie in Filmen und eigentlich ist es immer für mich ein Todesurteil für jeden Film.
Ja.
Und so leider auch hier. Und wie gesagt, wenn der da ein bisschen konsequenter in seiner Stimmung wäre, dann wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber gerade eben in diesem Mix finde ich es dann doch echt unangemessen und auch, ja, verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, ein bisschen, wie gesagt, die wie man das aufnimmt, André. Ich hatte eben schon gesagt, ich glaube, wir nehmen den Film ein bisschen exploitativer auf. Ich habe auch so ein bisschen innerlich für mich ganz viel diesen Rob-Zombie-Style erkannt von der Erzählung her, so, weil er das auch so, die Bildsprache jetzt vielleicht weniger, aber die Art, wie er dieses Exploitation-Kino erzählt, so, ne, das ist auch ganz viel gemischt, irgendwie Haus der Tausend Leichen oder Devil's Rejects mit irgendwie seiner Art Ultra-Brutalität trotzdem mit so einem Augenzwinkern irgendwie zu erzählen, das irgendwie habe ich mich da so ein bisschen wiederentdeckt. Also ich finde schon, dass er es jetzt nicht so krass übertreibt wie Zombie. Also ich kann die Gewalt und alle Drastik hier auch komplett so wahrnehmen, wie sie ist. Aber ich sehe da trotzdem eher einen Exploitation-Film drin.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist auch diese ganze Caravan-Überfall, der soll halt einfach möglichst der soll möglichst drastisch und energetisch und drastisch in der Form von, aber trotzdem, ja, ich bin das aber auch so gewisser Entertain-Grad, aber halt schon so ausgereist, so böse ausgereist, dass es noch ins Mainstream-Kino reinkommt durch die MPAA. Also ich glaube, das war so Alexandra Ajars Ansatz bei dieser Szene. Die soll halt möglichst böse sein, aufeinander aufbauen. Ich finde auch die Dynamik der Szene, die ist fantastisch. Also, ne, wie sie den Vater anzünden, um sie rauszulocken, so die ganze Dynamik, die da plötzlich passiert, das ist schon alles geil aufgezogen. Und ich finde auch mit dem Score, der dann einsetzt, so, das ist schon krass, krass gut gemacht. So. Und ich finde das immer noch super eindringlich, die ganze Szene. Aber man merkt halt auch, dass es halt ein bisschen edgelordig auf jeden Fall ist, weil er halt immer eins draufsetzen will. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dann trotzdem auch innerhalb des ganzen Setups, dann wie konsequent er aber auch Charaktere rausnimmt, wie die Mutter erschossen wird, wie die andere Mutter, also die jüngere, ist das die Tochter, jetzt nicht die Tochter, oder?
Also Ducks Frau.
Ducks Frau, genau, wie Ducks Frau eiskalt erschossen wird. So. Also die Drastik, die da drin ist, die ist schon krass hart. Also die finde ich, ist schon so, da sind so seine High-Tension-Vibes drin, weil er einfach konsequent durchgreift, was man ja auch im US-Kino eigentlich eher selten in der Form hat. Deswegen finde ich diese ganze Szene schon, wie sie ausgespielt wird, schon extrem, ja, einfach extrem krass. Und die finde ich auch nach wie vor immer noch, obwohl ich genau weiß, was passiert, packt die mich jedes Mal und schnürt mir auch echt was ab, so irgendwie, weil ich jedes Mal so, boah, krass, dass das so konsequent hart durchgezogen wird. Aber ich gehe trotzdem mit, dass auf jeden Fall der Edgelord dabei eben raushängt. Und das mit der Info, dass er es eigentlich noch härter wollte, irgendwie mit der Katze, das klingt völlig albern, weil woher soll auch eine Katze kommen und überhaupt alles. Bisschen quatschig. Aber bin froh, dass das nicht durchgewunken wurde, weil das hätte dann schon wieder mich wirklich comical gemacht. Aber ja, dieser Anstrich, dass er gerne möglichst hart sein wollte, so gerade am Rande, dass es noch geht für einen Mainstream-Film, das merkt man halt natürlich auf jeden Fall.
Die Entwicklungen sorgen auf jeden Fall dafür, auch gerade die Entführung des Babys, dass eben Doug so seine Rettungsaktion in Rambo-Manier in das Mutantendorf aufbricht, um mal vielleicht ganz kurz den Blick auf die Mutantenfamilie dort zu legen. Ist ja durchaus auch interessant, dass der auch ein paar bekannte Gesichter dabei, Billy Drago spielt zum Beispiel den Mutanten Jupiter, also wenn man einen Schurken braucht in dem B-Movie-Film, dann braucht man eigentlich nur Billy Drago fragen, der ist dann sofort bei dir auf der Matte. Greg Nicotero, also einer von KNB, der spielt hier Syst, den Mutanten. Und wir haben, glaube ich, hier, das ist, glaube ich, die die ambivalenteste Rolle, ne, die muss natürlich irgendwie dabei sein, Theresa. Jetzt überlege ich gerade, heißt sie Ruby? Ja, Ruby, wie im Original, ne? Genau, sie wird hier von Laura Ortiz gespielt. Die ist ja vor allem aus den Adam Green-Produktionen bekannt, Hatchet 4, Digging Up the Marrow, Chillerama und so weiter. Das ist natürlich die so dazwischen ist, die zwar bei dieser Mutantenfamilie lebt, aber eigentlich, dass die Gewalt nicht leiden kann und quasi den Menschen dann auch hilft, einen Ausweg präsentiert und so weiter. Muss ich sagen, da auch, wie gesagt, wir können darüber streiten, ne? Theresa, haben wir schon gesagt, wie jetzt die genaue Darstellung der Mutation ist, der Gendefekte, whatever, wie man es auch nennen will. Aber rein handwerklich, was hier Nicotero und Howard Berger effekttechnisch wieder gemacht haben, muss ich sagen, sieht schon wieder ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also ich habe wirklich gerade vor allem vor dem großen mit der Glatze, vor dem Mutanten, den habe ich wirklich Angst, muss ich sagen. Also der ist halt wirklich so auch, das ist so ein bisschen wie Jason, ne? Wenn Jason so in seinen Glatzkopf-Momenten ist, so in den alten Filmen. auch so einfach so ein Hühne, der einfach ein bisschen plump ist und halt alles einfach alles abschlachtet. Aber was da gerade halt im letzten Drittel, wir haben am Anfang noch natürlich so Sachen bei wie den explodierenden Kopf vom Tankwart zum Beispiel, halt auch super krass, ne, und super grafisch. Aber gerade so im letzten Drittel nimmt der Film ja wirklich keine Gefangenen mehr und da werden Äxte in Schädel gebohrt, irgendwelche Spitzhacken zerteilen, Mutanten und Menschen und so weiter. Das ist schon echt knallhart, super blutig und ich finde, dass der Film auch da es schafft, also es ist ja größtenteils handgemacht, aber eben ergänzt um ein paar CGI-Effekte für eben die Masken, aber auch für ein paar von den Gewaltmomenten. Aber ich finde, der sieht richtig gut aus. Ich finde, der ist da nicht gealtert, was das angeht. Und der ist halt schon echt ein ziemlich harter Bastard von Film, muss man schon sagen, ne?
Ja, definitiv. Also, und ich gehe da auch mit, die Effekte ist definitiv was man ihm auf der Habenseite geben muss, weil die sind einfach gut. Und das CGI, finde ich, muss man schon auch suchen. Ich finde nicht, dass es auffällt. Und ja, auch dann eben das Design der Mutanten, wenn man dann halt haben möchte, dass sie irgendwie sehr, also eklig aussehen, sag ich mal, das haben sie irgendwie schon auch geschafft. Also gibt natürlich da auch in verschiedenen Ausprägungsgraden, zum Beispiel die Ruby, das Mädchen, die dann ja auch so die Gute ist von denen, die hat das jetzt irgendwie am wenigsten, die Merkmale, die anderen haben. Und am extremsten hat es halt aber auch eben der halt so am bösesten ist, sag ich mal, oder so den bösesten Vibe irgendwie hat, und zwar dieser Typ in dem Rollstuhl mit diesem riesigen Kopf, wo wirklich das Gehirn hinten rüber hängt. Was, finde ich, einfach ein super krasses Design ist und richtig klasse aussieht auf so einer Effektebene. Und hat halt auch das Gefühl, dass so der gewollte Ekligkeitsgrad auch so mit der Bosheit der Mutanten zusammenhängt, was irgendwie auch wieder eigenartig ist, weil er ist dann ja, glaube ich, der sagt, okay, tötet das Kind, was ja schon so die Speerspitze ist, finde ich, zu sagen, okay, ja, jetzt mal hier dieses Baby bitte töten.
Ja, André, hat dich das glücklich gemacht, die exorbitante Gewalt, vor allem im Schluss, im Showdown? Also komm, also wir, man kann das ja auch so sagen, wir sind ja auch schon keine Gorehounds, also das ist genau ja nicht so, als würden wir jetzt sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel, also ne, das macht schon glücklich.
Nein, der Gorebauer in mir freut sich immer wieder, also der Gewaltgrad ist schon krass und der Bodycount und so ist auch echt hoch und gerade das Finale dann halt, der ganze Payoff, der ist schon nice, auf jeden Fall, die Effekte sind hammergut und einfach die, ich sag ja, ich mag die Konsequenz, einfach diese Brachialität, mit der da vorgegangen wird. Das ist einfach gut inszeniert, es tut richtig weh, es ist brachial Und da hat Aja echt einen guten Job einfach gemacht, diese Härte einfach zu übertragen. Das passt halt zu diesem ganzen dreckigen Setting. Das ist einfach richtig dirty und tut weh. Und auch wenn dann irgendwie einem die Finger abgehackt wird mit der Axt und so, das sind einfach so immer noch so ein kleines bisschen mehr drauf, so, aber das passt halt irgendwie. Es ist halt einfach so absolut, ja, es ist, sag ja, ein bisschen comical, aber halt immer noch so richtig einfach dirty und tut einfach eben, wie gesagt, beim Gucken echt weh. Und von daher, ja, das macht schon auf der Ebene, auf der reinen Gorehound-Ebene, macht das schon Spaß.
Theresa, was hat dir an The Hills Have Eyes gefallen?
Ja, mir haben auf jeden Fall die Effekte gefallen, was wir jetzt zuletzt besprochen haben. Allgemein das Setting finde ich sehr ansprechend für den Horrorfilm, weil ich die Wüste einfach unfassbar bedrohlich finde, muss ich sagen. Und was man ihm halt auch hoch anrechnen muss, ist, dass er halt hochwertig aussieht. Also der sieht halt auch nach einem Kinofilm aus und nicht nach irgendeiner Direct-to-Video Mini-Budget-Produktion. Ich finde, der sieht wirklich anständig aus und das unterscheidet ihn, finde ich, auch nochmal einfach auf so einer optischen Ebene auch von, ja, eben halt von einem Wrong Turn oder sowas, weil der einfach schon gut aussieht und man halt bemerkt, okay, da waren handwerklich Leute dran, die wissen, was sie tun.
Ja, gehe ich auch mit. Ich finde auch, also erstmal ist es ein sehr, es liegt natürlich auch daran, dass Wes Craven daran beteiligt war, ein sehr respektvoller Umgang mit dem Original. Also es ist ein sehr, einfach eine Modernisierung, zeitgemäßes Remake. Und ich finde halt das, was, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das Original nicht so gut gemacht hat. Diese Intensität, diese Atmosphäre, diese Grausamkeit, aber auch diese Spannung. Das sind all die Punkte, die Aja verbessert hat im Vergleich zum Original. Und das, André, macht es letztendlich für mich auch zu einem guten Remake. Also das ist das, was mir gefällt. Natürlich, wie gesagt, mir gefällt auch der Gore und diese ganzen Sachen. Aber das, mir gefällt vor allem daran, dass er sich einen Film schnappt und einfach das, was daran nicht so gut war, verbessert. Und das ist das, was ich besonders gut finde an Hills of Ice 2006. Was gefällt dir am meisten, André?
Für mich ist es halt auf jeden Fall das ganze Setting, der ganze Look, das Look and Feel eben. Der Film fühlt sich einfach so böse, dreckig und einfach so runtergebrochen an. Das mag ich total. Er hat eine gute Dynamik, er hat ein gutes Pacing, er hat eine, ja, zumindest ein, sag ich mal, ein Cast, der in Erinnerung bleibt, auch wenn es hier und da nervige Sachen sind. Aber ich finde halt schon irgendwie, dass die Figurendynamik an sich gut funktioniert auch irgendwie und dann auch so ein bisschen Spielraum bietet. Das mag ich. Ja, klar, auch die Effekte, wie gesagt, einfach die Härte, die drin ist, so, das finde ich für so einen Mainstream-Film einfach immer noch nach wie vor beachtlich und macht dann auch, wie gesagt, im Revenge-Part auch auf jeden Fall Spaß. Und trotzdem hat er auch eben diese Gut-Wrenching-Szenen, einfach diese Faustschlag in Magen-Szenen, die er einfach gut umgesetzt hat, wie gesagt, kann ich nichts zu sagen. Klar, die sind drastisch und die sind vielleicht auch ein bisschen hier und da überspitzter, als sie sein müssten, aber sie wirken. Eben die ganze Bild-Tonschere so, es tut einfach weh und es ist einfach schon, es ist schon einfach sehr, sehr drastisch einfach und sehr intensiv einfach erzählt und gezeigt. Das funktioniert einfach gut. Und das ganze Szenario hinten raus eben funktioniert einfach aufgrund dieser Drastik einfach sehr, sehr gut. Und gerade das Finale dann auch, wie gesagt, der Payoff ist dann auch irgendwie so befriedigend. Das schafft er auch schon. Auch wenn es die Motive hergeleitet sind, natürlich, wie in so vielen Horrorfilmen. Aber am Ende ist man dann trotzdem irgendwie zufrieden, wenn er loszieht und eben sein pazifistisches Werk verrichtet. Das klappt dann schon einfach gut. Und von daher, ja, das sind so die Elemente, die mir auf jeden Fall beim Remake gefallen und auch wieder gefallen haben. So, da, ja.
Ja, was mir weniger gut gefallen hat, sind zwei Dinge. Es ist tatsächlich so ein bisschen der Umgang mit den Tieren. Das fand ich einfach immer ein bisschen unnötig. Meine Tiere sind eigentlich was Tolles. Und klar, ich sage jetzt nicht, dass Tiere im Film nicht sterben dürfen, aber ich finde, das hat immer sowas. Ja, also, ne, wenn jetzt ein Tier an der Krankheit stirbt und so weiter und so fort, alles gut, aber hier ist das schon ein bisschen unnötig und derbe und eben die Präsentation der Frauenrollen, die wir vorhin schon erwähnt haben, das war so ein Punkt, der mir nicht gefallen hat. Ich finde auch, er könnte ein bisschen kürzer sein, jetzt nicht so viel kürzer, der ist schon relativ schlank und auch sehr kurzweilig, aber ein paar Sachen, gerade ich habe das Gefühl, dass Doug in dem Mutantendorf eine extra Runde dreht, gefühlt, also er dreht da irgendwie eine Runde zu viel durch, finde ich. Mhm. Das wiederholt sich da so ein bisschen und halt seine Entwicklung vor allem zum Vollzeit-Rambo, nachdem er vorher irgendwie der super Democratic-Pazifist war und innerhalb von 5 Minuten dann zu Donald Trumps Sekretär wird gefühlt. Das ist dann irgendwie so, kann man drüber streiten, das hat mir nicht so gut gefallen. Theresa, was hat dir nicht gefallen?
Ja, mir hat nicht so gut gefallen, zum einen halt Duck als einfach unsympathischer Charakter. Ich kann irgendwie seine Entwicklung schon nachvollziehen, weil ich glaube, wenn die Frau gestorben ist und einem das Kind entrissen wurde, da überlegt man nochmal, ja, oder überdenkt sämtliche Werte, die man eigentlich hat, wenn die Welt tatsächlich so grausam ist, dass solche Sachen passieren. Deswegen, ja, kann ich irgendwo tatsächlich nachvollziehen. Ich finde ihn trotzdem unsympathisch. Dann halt so ein bisschen dieses Problem, was will er mir jetzt eigentlich mitteilen auf ganz vielen Ebenen? Ein Film muss natürlich nicht immer was mitteilen, aber ich habe das Gefühl, The Hills Have Eyes möchte uns schon ein bisschen was mitteilen, aber so 100% kann ich nicht sagen, was. Und ja, ich hätte mir einfach gewünscht, also er ist ja konsequent, aber auch, dass er in der Tonalität irgendwie konsequenter ist, weil ich so diesen Mischmasch nicht gut vertrage und ich muss halt auch ehrlich sagen, der ist mir einfach zu brutal. Ich habe halt, also wenn es wirklich eher so humorvoll überspitzte Gewalt ist, dann kann ich damit total gut leben, aber gerade halt eben mit der Vergewaltigung, das finde ich, ist für mich einfach zu viel und ja, entsprechend kann ich auch einfach sagen, der ist mir zu brutal im Grunde genommen, ja.
André, was hat dir nicht so gut gefallen?
Wenig. ich finde den nach wie vor echt einfach fast durchgehend ja, gut und bin vielleicht bei den Tieren dabei, ja, das ist immer so ein Mittel, dass der Hund dann auch der erste ist, der quasi stirbt und dann dadurch man den ersten Blick bekommt auf die Bedrohung, ist halt so ein bisschen hergeleitet. Ich meine, du hast halt diese beiden Hunde, dass der eine dann drauf geht, wie gesagt, Beauty Beast Ding da und so, okay. Ja, muss nicht immer sein, aber wie du schon sagst, wenn irgendwie im Film 17 Menschen sterben dürfen oder menschenähnliche Figuren, darf auch mal ein Tier sterben, das ist immer noch ein Film. Und ja, bin auch sonst bei der Laufzeit, ich finde, die merkt man nicht so sehr, aber ja, gerade im letzten Drittel hätte man ein bisschen straffen können, vielleicht auch hinten raus auch noch diese, die Flucht und auch dieser dramatische Kampf dann noch an der Klippe und so, ist dann vielleicht sogar so noch ein bisschen mir zu filmisch, das Ende, es hätte gerne einfach in der Stadt seinen Revenge-Part finden können, hätte gar nicht noch diese überdramatisierten, noch das heroische, Ruby schmeißt sich, ne, in die Arme und beide fliegen in den Tod-Ding und so, war ein bisschen vielleicht überdramatisiert am Ende, das ist vielleicht so ein Ding, aber ansonsten habe ich eigentlich bei dem Film immer noch wenig zu meckern.
Welche Sternewertung vergibst du?
Ich bin bei 4. 4 mit Herz für Hills of Ice.
Das Herz wird gezückt.
Ja, das Herz wird schon gezückt. Das Herz ist da. Wie gesagt, ich mag ihn immer noch gerne. Er funktioniert für mich nach wie vor. Er hat immer noch diese Intensität, die er damals hatte. Also ich weiß halt, ob ich im Kino damals saß und echt ja schon weggeflasht war aufgrund dessen, was man geboten bekommen hat irgendwie, weil man es nicht erwartet hat in dieser Intensität irgendwo. Und ja, wie gesagt, er ist trotzdem immer noch sehr plakativ. Deswegen, 4,5 ist mir für den dann doch auch irgendwo zu viel, auch wenn ich mehrfach überlegt habe, ob ich ein bisschen aufwerte, aber nein, ich bleibe bei der 4. Ist wirklich eine solide 4, eine sehr gute 4, eines der besten Horror-Remakes, gelungensten Remakes für mich nach wie vor, aber die 4 steht, ja.
Ja, ich bin auch bei 4 Sternen und eigentlich mit derselben Grundlage, mit denselben Begründungen, die du eben schon genannt hast. Theresa, bei dir dürfte die Bewertung nicht ganz so euphorisch ausfallen.
Ja, genau. Also ich glaube, prinzipiell können wir uns auf eine Art ja auch auf die gleichen Sachen einigen. Ich glaube nur, dass meine Gewichtung da doch sehr stark anders ist und ich einfach den Film nicht gut ertragen habe. Wirklich 0,0 Spaß damit hatte im Grunde genommen. Was auch, glaube ich, der Grund ist, warum ich den seitdem nicht nochmal geguckt habe, weil ich im Grunde genommen wusste, dass ich damit keinen Spaß mehr haben werde. Und ich schwanke zwischen 2 und 2,5 Grad noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, 2 ist zu hart, aber im Grunde genommen hatte ich halt wirklich keine gute Zeit mit dem Film. Aber gleichzeitig hat er ja irgendwie seine Qualitäten und deswegen, ja, vielleicht 2,5. Ich glaube, das ist fair.
Ja, es gab dann, das haben wir eingangs erwähnt, direkt noch einen Schnellschuss hinterher, weil der Film halt wirklich ziemlich erfolgreich war für das, was er ist. hat man eben direkt noch einen zweiten Teil hinterhergeschoben, direkt ein Jahr später. Das kennt man ja eigentlich nur so irgendwie von Freitag der 13. aus den 80ern, wo immer zack, Jahr auf Jahr neuer kommen muss. Und hier hat man ja vielleicht unnötigerweise direkt einen zweiten Teil nachgeschoben, direkt mit etwas weniger Budget. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden hat den gesehen? Das war nur zur Erinnerung, ja, der Film mit den Soldaten in der Wüste.
Ich vor langer Zeit, ohne jegliche Erinnerung.
Ja, ungefähr gleich.
Okay. Ja, ich habe mir den gestern nochmal reingezogen. Und ja, er hat tatsächlich, ist er bei mir ein bisschen gewachsen, weil ich ihn jetzt einfach ein bisschen anders geguckt habe. Also als Hills of Ice-Film taugt er wenig.
Aber er ist, ne? er ist mehr slasheriger, oder? Also er will mehr.
Genau.
Ne? Ja, ja.
Er ist mehr slashiger. Er hat natürlich wieder das Problem, ne, wenn du Soldaten oder Söldner als Hauptfiguren hast, und das sind ja ausschließlich Soldaten, dann hast du wieder diese oberflächliche Macho-Charakterisierung, die man ja eben kennt, wie eben stereotypisch eben Leute von der Army dargestellt werden. Und so hast du jetzt als Zuschauer nicht besonders viele Sympathien zu verteilen und ergo auch kein Mitleid und wenig Empathie, was das angeht. Und das ist halt ein großes Problem von dem Film. Der wurde ja gedreht von einem Deutschen tatsächlich, von einem Musikvideoregisseur, Martin Weiß. Ich glaube, der hat nur zwei Spielfilme oder so gedreht oder vielleicht sogar nur einen, ich weiß gerade nicht genau. Der hat noch Rothenburg gedreht, diesen damals empörend verbotenen Film über den Kannibalen von Rothenburg. Den hat er gedreht tatsächlich. Ja, und das ist hier tatsächlich, ja, ich sag mal Standardkost, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie groß eure Erinnerungen an den Film sind, aber da werden halt sämtliche Tropes bedient. Der ist halt auch nicht spannend, weil es sind halt Soldaten. Der Film spielt, glaube ich, zu 98% bei Tageslicht oder 99%, was hier in dem Fall dann irgendwie nicht mehr so geil ist, weil die Kulissen auch nicht so geil sind wie im ersten Teil. Dann hast du viel CGI mit bei, aber dafür ist der Film halt sackbrutal, ne? Der ist halt nochmal, ja, ich weiß nicht, ob er noch brutaler ist als die Unrated-Version vom ersten, aber er ist, finde ich, fast noch ein bisschen gemeiner und hat halt Dauerfeuer an Gewaltszenen, sage ich mal. Ich glaube, der ist auch ist der in Deutschland nicht sogar indiziert? Ich habe nur eine UK-Disc vom zweiten Teil. Ich glaube, in Deutschland gibt's gar keinen vom zweiten. Ne? Ich guck mal kurz parallel nach, wenn ich erzähle. Aber es hat mir... Ah, eine Spio hat er bekommen. Okay, eine Spio JK. Es hat mir aber trotzdem diesmal besser gefallen, weil ich den Film wie eine Art Wrong-Turn-Film geguckt habe. Also gar nicht mit dem Anspruch, den jetzt zum Beispiel vielleicht The Hills Have Eyes hat im Rahmen eines Horrorfilms, sondern wirklich als reine, kurzweilige, kurze Schlachtplatte. Und da funktioniert der Film auch, weil die Mutanten hier komplett anders aussehen. Die sehen halt jetzt wirklich aus wie Wrong-Turn-Fratzen sozusagen. Und der ist halt nicht langweilig. Und der ist kurz und knackig und irgendwie hat er mir deshalb ein bisschen besser gefallen. Also den würde ich schon so eine 2,5 von 5 geben. Aber wie gesagt, eure Erinnerung reicht jetzt wahrscheinlich nicht aus, um das komplett zu beurteilen, oder André?
Nee, leider nicht mehr. Also ja, ich weiß nur noch, dass er halt viel slasheriger war, dass er halt einfach mehr Horror straightforward war, keine Figuren, Charakterbildung groß, dass der halt mal mehr klar auf Horror gesetzt hat und jetzt nicht solche, der war auch einfach inszenatorisch nicht so galant, ja, und so, genau, einfach ein bisschen runtergebrochen. Es gab doch auch viel, auch mit schwangeren Szenen, glaube ich, oder? Sollte nicht ein Baby auch rausgeschnitten werden oder irgend sowas? Keine Ahnung.
Ja, das ist die Anfangsszene des Films, glaube ich, sogar gewesen. Ja, die ist genau, richtig abartig. Also,
ja, ja.
Da muss ich auch sagen, da habe ich, der Film fing an und ich dachte so, okay, das hatte ich irgendwie vergessen und das war schon irgendwie ein bisschen heftig, muss ich auch sagen, ja.
Ja, ja, genau, deswegen, also, aber trotzdem habe ich ihn nicht in Erinnerung behalten, weil er einfach nicht so, ja, er ist nicht erinnerungswürdig, weil er halt einfach ein stumpfer Horrorfilm ist. Also, ne, der Ajaz-Ding hat halt einfach viel mehr Impact und viel mehr Nachwirkung, trotz allem. Und sowas hat der zweite halt einfach nicht.
Ja, und der macht doch halt auch kein, der baut halt auch kein Mysterium auf. Ich meine, ist vielleicht doch richtig, weil wir halt wissen, was da passiert im Grunde. Aber da ist ab Minute 2 sehen wir halt quasi Mutanten und die da losmetzeln bei Tageslicht. Also da wird nichts im Dunkeln gehalten oder dergleichen. Also der ist, ich habe so ein bisschen verglichen, wie der verhält sich ein bisschen Descent 1 zu Descent 2. So verhält sich Hills Have Eyes 1 zu Teil 2 so ein bisschen in dem Dreh. Theresa, wie sind deine Erinnerungen, wenn noch welche vorhanden sind?
Ich kann mich nur noch an irgendwas Militäriges erinnern. Und dass ich ihn halt nicht gut fand, aber ich könnte jetzt auch keine Sternewertung mehr zu geben. Wahrscheinlich in meinem Kopf fand ich den auf jeden Fall so, dass ich jetzt überhaupt gar keine Lust hatte, den nochmal zu schauen. Ja. Also eher so in der unteren Hälfte der Sterneskala, glaube ich, angesiedelt. Aber kann ich auch nicht wirklich zuverlässig was zu sagen.
Ich glaube, ich würde den jetzt tatsächlich häufiger gucken, als ich es vorher getan habe, weil, wie gesagt, irgendwie hat er jetzt bei mir irgendwie was ein bisschen Charme getriggert, sozusagen, ja. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die alte Timeline von Wes Craven zurück. Das Original stammt ja aus dem Jahre 1977, war, wenn ich mich nicht irre, der zweite richtige Spielfilm von Wes Craven, nach dem ja ähnlich kontrovers aufgenommenen The Last House on the Left. Davor war ja Wes Craven eher an Pornoproduktionen beteiligt und ist dann halt über den Horrorfilm ins Spielfilm-Business sozusagen übergegangen. Und ich muss sagen, der Film hat mir jetzt im Rewatch ein ganzes Stück besser gefallen als damals, weil ich ihn diesmal gar nicht so als langweilig wahrgenommen habe und vor allem, weil ich eben quasi eine Stunde vorher das Remake nochmal geguckt habe. Und dann habe ich jetzt erst wahrgenommen, dass die Figuren halt identisch sind, dass die Dialoge teilweise identisch sind, ganze Szenen, aber auch so kleine Details. Ihr erinnert euch vielleicht jetzt im Remake noch an das Schweinchen dort, was Brenda, glaube ich, füttert. Mhm. Und ja, genau diese Szene gibt's auch im Original zum Beispiel, nur dass Bobby, glaube ich, da das Schwein füttert oder irgendwie sowas. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne, die Back-to-Back sozusagen zu gucken. Und ich finde, ist jetzt nicht ganz so hart, nicht ganz so pessimistisch und konsequent wie eben das Remake. Aber der hat so diese Terror-Kino-Vibes vom Original Texas Chainsaw Massacre auch so. Und auch wieder dieses Wüstending und alle schwitzen und alles ist so unerträglich warm und so weiter. Und das fand ich eigentlich auch hier ganz gut umgesetzt. Hab dadurch in der Recherche auch erstmal erfahren, dass das basiert auf so einer schottischen Legende über den Kannibalen Sawny Bean, der in Schottland irgendwie, aber vor vielen Jahrhunderten irgendwie mit seiner Meute dort Menschen gefressen hat. Darauf basierte das irgendwie so ein bisschen. Aber ich fand den gar nicht so schlecht. Also der hat ein paar spannende, atmosphärische, manchmal sogar ganz gruselige Momente, wenn es dunkel wird, hat ein paar bekannte Gesichter, André, Dee Wallace, sehen wir natürlich immer gerne in Horrorfilmen. Und ich finde ja Michael Berryman immer, ich finde es halt so cool, wenn du halt Menschen hast, der halt ja wirklich auch unter seine körperlichen Behinderungen zu leiden hat irgendwie, aber das irgendwie dann auch nutzt, um damit Karriere zu machen in Filmen. Ne? Also hast du ja Leute, da müssten sie wahrscheinlich, zu teuer, müssten wir Make-up machen, braucht er alles nicht. Und der hat es auch mit Spaß alles gemacht. Und sehe ich total gerne. Und wie gesagt, das ist nicht so gut wie das Remake, weil eben diese Sachen fehlen, Spannung, Härte und so weiter. Aber ich muss sagen, ich fand den ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also den würde ich schon bei 3 Sternen einordnen. Wie sind da eure Erinnerungen an das Original, André?
Wie gesagt, zu wenig. Ich habe den letztes Mal vor 20 Jahren gesehen oder so.
Ja gut, das ist...
Kann mich kaum erinnern. Ich fand ihn nicht gut und ich kann mich kaum erinnern.
Würdest du ihn dir jetzt nochmal angucken wollen?
Ja, will ich eh schon lange mal wieder. Ich habe auch die Mediabox zu Hause, aber das ist auch immer so ein Ding so... Guckt man drauf so, ja, müsste man mal wieder, aber kein Bock. Ich wollte jetzt echt im Zuge jetzt der Vorbereitung machen, aber ich habe es nicht geschafft, leider. Es ist echt so, irgendwie, das ist so eine Reihe, also zumindest die Originalen, da komme ich irgendwie nicht mehr ran, aber ich will es immer noch mal machen.
Ich habe es auch deswegen nur jetzt gemacht, weil ich dachte, okay, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, dann ziehe ich das Thema jetzt auch, gut, Mind Ripper habe ich nicht ganz geschafft, aber dann ziehe ich das Thema jetzt auch einfach nochmal durch, damit es auch irgendwie so ein bisschen erledigt ist. Deswegen habe ich es mir nochmal vorgenommen. Du, Theresa, hast den auch nochmal geguckt, ne?
Ja, ich habe den eben gerade mehr oder weniger noch mal geguckt. Ich habe den auch schon mal geguckt und das Problem ist, die Version, die ich habe, hier auf Scheibe, die ist halt auf Englisch ohne Untertitel und die haben schon starken Dialekt und ich hatte beim ersten Mal schon das Problem, dass ich eigentlich nichts verstanden habe und das hatte ich beim zweiten Mal jetzt auch wieder. Also würde ich empfehlen, das mit Untertiteln zu gucken. Aber ich finde durchaus, man kennt jetzt ja die Geschichte, es fällt dann trotzdem auf, wie gleich die Dialoge eigentlich sind von dem, was man dann mitbekommt, so an Keywords, die da so gedroppt werden. Und das eigentlich ziemlich viel sehr ähnlich ist. Und auf eine Art hat er mir irgendwie besser gefallen, weil er halt irgendwie bekömmlicher ist und trotzdem schon auch sehr brachial, gerade so für diese Zeit. Aber der hat halt schon so ein bisschen Pacing-Probleme und da fehlt dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein Arschtritt irgendwie, ich weiß auch nicht, da fehlt einfach so der Spice irgendwie in der Sache. Und ja, aber prinzipiell finde ich diesen Film nicht schlecht, aber ihm fehlt irgendwie so dieses gewisse Etwas und gerade wenn man dann halt eben ja einen Film hat, der gerade so diese, also der einfach ein bisschen mehr zu bieten hat, auch visuell, dann fragt man sich schon, okay, warum sollte man die noch gucken? Also ich verstehe auch alle Leute, die sagen, nee, einmal geguckt, fand ich langweilig, schaue ich die wieder. Ich finde, am Ende kommen die bei mir ungefähr aufs Gleiche raus, mit verschiedenen Stärken, die sie halt haben, beziehungsweise eher mit verschiedenen Schwächen, die sie haben.
Ja, das ist, wie gesagt, also ich glaube auch, dass man den nicht gesehen haben muss. Ich finde auch nicht, dass es ein Klassiker ist. Würde ich nicht sagen. Von daher würde ich auch sagen, dass es reicht, wenn man das, das Remake gesehen hat. Aber eine ganz coole Sache, musste Wes Craven dann quasi aus Geldnöten 1984 produzieren, beziehungsweise 84 kam er raus, wurde ein bisschen früher produziert. Da hat man quasi die Geldnot von Wes Craven ausgenutzt seitens des Studios und man befand sich halt gerade im Golden Age des Slashers, Anfang der 80er Jahre, und da hat man als Studio natürlich gerne, ich sag mal, eine Cash-Cow ins Portfolio aufgenommen, denn da hat Wes Craven mit The Hills Have Eyes Part 2 quasi einen waschechten Slasher gedreht, beziehungsweise zu zwei Dritteln gedreht, denn danach wurde ihm der Geldhahn abgedreht und das Projekt wurde dann auf Eis gelegt. Und in der Zwischenzeit kam dann Wes Cravens berühmt-berüchtigter Slasher Nightmare on Elm Street in die Kinos, ist da komplett durch die Decke gegangen und dann hat das Studio gesagt, vielleicht sollten wir diesen Mann trotzdem seinen Film zu Ende machen lassen. Hat dann aber gesagt, Wes, mach das bitte, aber du kriegst kein Geld, du darfst das letzte Drittel nicht drehen, du kannst aber gerne Footage aus dem ersten Teil verwenden, um den Film zu strecken. Und ich, da unterscheiden sich jetzt, glaube ich, die Meinung von Theresa und mir erheblich. Ich fand, das Ergebnis ist eine ziemliche Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also für mich hat da jetzt irgendwie nicht viel zusammengepasst. Ich finde, da kommt null Atmosphäre auf, weil irgendwie das nicht das Setting ist vom ersten Teil, sondern sie sind jetzt irgendwie, ja, das sieht halt irgendwie nicht nach Wüste aus, irgendwie in Arizona oder weiß ich wo, sondern es sieht irgendwie eher nach Colorado aus. Also das ist auch alles begrünt irgendwie und man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass hinter dem Hills, die Eis haben, dass dahinter direkt eine Metropole steht, irgendwie eine Großstadt oder irgendwie sowas. Und das war irgendwie komisch und die Mutanten sahen aus wie irgendwie Restposten aus der Mad Max-Reihe. Die sahen auf einmal, hatten alle so Federn und irgendwie so Kostüme an. Die sahen halt echt aus wie Beyond Thunderdome oder so, keine Ahnung. Und da waren ganz weirde Sachen bei, Theresa. Du darfst dich gerne für den Film gleich rechtfertigen. Aber das berühmt, André, du kennst den Film nicht, André, ne?
Nein.
Das berühmt-berüchtigste an diesem Film ist, dass der Hund aus dem ersten Teil hier einen Flashback hat.
Ein Flashback. Ich glaube sogar zwei.
Ja, und er hat einen Flashback auf die Ereignisse aus dem ersten Teil. So hat man halt das Stock-Footage sozusagen aus dem ersten Teil irgendwie untergebracht. Aber man hat sich dann nicht mal die Mühe gemacht, dem Hund quasi einen schwarz-weißen Flashback zu geben, weil Hunde sehen ja nicht in Farbe, sondern er hat auch noch einen bunten Flashback. Und dann ist da eine Frau mit einer Sehbehinderung, also die ist blind. Und man merkt es dem Film aber nicht an, weil sie quasi diese Behinderung, die sie dort hat, diese Sehbehinderung manchmal einschaltet und manchmal ausschaltet, hat man das Gefühl. Weil sie ihre Reactions sind manchmal so, als sieht sie sofort, was alles vor ihr passiert und dann manchmal wieder gar nicht. Und das ist wirklich, also das hat mit Terrorkino nichts zu tun. Das ist ein total belangloser Slasher. Dem hat man dennoch, da sind wir wieder bei, wo hatten wir denn letztes Mal den Score von Harry Manfredini? War das nicht sogar bei Wishmaster? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat man hier auch einen Manfredini-Score, aber teilweise echt Musikstücke, die komplett, also wirklich identisch, aus Freitag der 13. übernommen wurden. Und so hast du sogar ein Stück bei am Ende, wo sogar das mit drin ist. Also wirklich, also ich finde, der Film, also wenn ich ihm was Positives anrechnen will, ist, dass er manchmal so schlecht ist, dass er zuweilen ganz gut unterhält, aber mehr auch nicht. Also da bin ich Max, also sehr gut gemeinte 2 Sterne, Theresa.
Ja, ich finde den ziemlich cool. Also ich möchte nicht sagen, dass es ein qualitativ hochwertiger und guter Film ist. Ich würde aber definitiv sagen, dass es der Film ist, mit dem ich am meisten Spaß habe, weil er halt komplett albern ist. Also da werden dann so Sachen rausgehauen wie die Ruby, also die von der Familie aus dem ersten Teil, die gehört dann zum Freundeskreis von dem Bobby, von dem Jungen, der überlebt hat. Und die sind dann irgendwie eine Biker-Gang und dann fahren die halt zu einem Rennen und müssen aber zufällig durch die Wüste, wo das alles stattgefunden hat, nehmen natürlich eine Abkürzung. Und allein so dieses Ausgangsszenario ist so bescheuert, dass man es halt aber auch nicht ernst nehmen kann. Und da ist es für mich dann halt aber auch eindeutig so, okay, wir können das hier nicht ernst nehmen. Das ist einfach ein lustiger Teenie-Slasher. Dann gibt es ja noch Motocross-Rennen gegen den Michael Berryman, was auch unfassbar lustig ist. Und ich finde, auf so einer auf so einer bisschen trashigen, so ein richtig basic, leicht trashiger 80er-Jahres-Slasher ist das. Und ich finde, als solcher funktioniert er sehr gut, weil er einfach von vorne bis hinten absurd ist und Spaß macht. Er funktioniert halt nicht direkt im Anschluss an den ersten Teil, weil da halt die Stimmung komplett anders ist. Und ich kann verstehen, wenn man den guckt und sich denkt, nee, das ist einfach Crap. Weil ich glaube, man geht schnell mit einer falschen Erwartungshaltung dran. ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung drangeht, dass hier halt irgendwie aus irgendeinem Grund Figuren aus dem ersten Teil inklusive Hund vorkommen, aber dass es eigentlich nichts damit zu tun hat, gerade so von der Tonalität, dann kann man damit echt Spaß haben. Also ich mag den richtig gerne. Ich habe dem 3 Sterne gegeben, weil ich einfach so fantastisch viel Spaß damit hatte. Und ja, gerade dann nach dem ersten Teil, ich habe die jetzt back-to-back geguckt, der dann doch so ein bisschen, ja, tröge an manchen Ecken ist, kommt man da eigentlich aus dem Staunen gar nicht raus.
Sehr gut. Okay. Das war's mit den blutigen Hügeln für heute. Damit haben wir, ach so, nee, Quatsch. Nein, wir sind noch gar nicht. Tut mir leid. Wir haben noch, okay, jetzt könnt ihr gerne nochmal, Theresa und André, euch nochmal, André aus seiner 30 Jahre zurückliegenden Erfahrung mit Mindripper und Theresa mit ihrer frischen Erfahrung mit Mindripper, überlasse ich euch die letzten Worte.
Möchtest du anfangen oder soll ich erstmal sagen?
Ich glaube, André hat schon alles gesagt, was er zu meinen.
Wie gesagt, genau, es ist dasselbe Problem, also noch schlimmer sogar. Den habe ich halt als Kind mal im Fernsehen zu früh gesehen. Ich weiß halt nur noch, wie gesagt, irgendwie gelabort, komischer Typ. Ende.
Mhm. Ja, also ich habe den jetzt auch nicht nochmal geguckt, weil ich habe dem 1 Stern gegeben und ich weiß, ich war richtig wütend, nachdem ich den geguckt habe. Und habe jetzt so nochmal meine Review ausgekramt, die auch ziemlich pisse klingt irgendwie. Und zwar geht es halt da darum, dass man eigentlich ja gar nicht mehr so richtig in der Wüste ist. Es gibt ein Forschungslabor, wo halt irgendwie so ein Übermensch gezüchtet wurde. Das hat André ja eben auch schon gesagt. Und dann gibt es halt irgendwie einen Forscher, der dort eigentlich remote arbeitet, aber dann doch mal vorbeifahren möchte und schauen möchte, was da so geht. Ich glaube, es gibt irgendwelche Probleme. Aber er möchte halt auch mit seinen Kindern campen gehen. Und deswegen nimmt er sie halt einfach mit. Und ja, dann ist da halt dieser Vater mit seinen Kindern in diesem Forschungslabor, in diesem unterirdischen, wo man sich dann halt auch drinnen bewegt. Und es gibt eigentlich nur, ja, einen Gegner, sag ich mal, der auch eher ein bisschen lächerlich aussieht, kann man, glaube ich, sagen. Und also es ist wirklich total, also da ist die Idee gefühlt noch absurder als aus dem zweiten Teil, weil wer zur Hölle denkt sich, jo, fahre ich mal mit meinen Kindern zum Wochenendausflug in ein Forschungslabor, wo irgendwelche nicht tötbaren Wesen gezüchtet werden. Naja, außerdem sieht er ungefähr aus wie so ein X-Faktor, wie eine X-Faktor-Folge. Und glaube, das wird auch nicht besser. Also ich habe den nur auf DVD geguckt, aber ich glaube, es wird auch nicht besser, wenn man den irgendwie anders sieht. Ich habe das damals, glaube ich, nachgeguckt, dass sich da, glaube ich, jede Person drüber beschwert hat. Und ja, entsprechend wirklich kein Highlight, ist ja auch eher so ein inoffizieller 3. Teil, heißt ja auch gar nicht mehr Hills Have Eyes, sondern halt Mindripper, wurde aber so vermarktet und ist auch, wenn ich mich nicht täusche, vom Sohn von Wes Craven.
Genau, es ist tatsächlich umgekehrt, also er wurde als Fortsetzung zu Hills Have Eyes geschrieben, aber dann anders vermarktet, aber die Fans haben es rausgekriegt.
Ja. Genau, also kann man sich echt sparen, ist auch, glaube ich, sehr langweilig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und bietet einem echt wenig und der ist ja von 95. Man hat da irgendwie dann schon auch so ein bisschen die trashy Effekte, aber halt auch nicht ausreichend, damit es dann wieder Spaß macht.
Ich guck gerade. Der Sohn hat's geschrieben, genau, gedreht hat's jemand anders, aber der Sohn hat's geschrieben, Thomas Craven, das Drehbuch. Punkt. Sind noch da, ja.
Ja. Wir sind noch da, aber ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Ich verstecke mich unterm Bett vor Mindripper.
Ich dachte, das war jetzt so ein schockierender Moment für euch. Nee, dann war es mit den blutigen Hügeln. Nächste Woche, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, André freut sich auch schon drauf. Wir reisen nach Korea, beschäftigen uns mal wieder mit Found Footage, schauen uns Gonjiam Haunted Asylum an, den wir vor einigen Jahren, noch bevor er seinen großen Geheimtipp-Run hatte, haben wir den schon entdeckt damals und uns gegruselt vor diesem Film. Ob das jetzt 6 Jahre später immer noch der Fall ist, finden wir nächste Woche raus. Vielleicht, weil ich weiß, es ist eine Episode, da denken alle, oh, höre ich mir die an, ich weiß gar nicht, wo ich den Film gucken soll. VPN an, Tubi an oder Shudder an, da gibt's den Film, da findet ihr den Film. Da könnt ihr den dann gucken und euch vorbereiten auf die Episode. Ja, ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden, Theresa und André. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche bei Devils and Demons wieder am Start. Heute mit André, mit Theresa und mit mir. Macht's gut. Tschö, tschö.
Tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara.